Sun Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Mir San Rot Podcasts. Wer sich erinnert, die letzte Folge haben Justin und ich an einem Freitag vor 3 Wochen aufgenommen. Heute ist, wir nehmen an einem Freitag auf. Am letzten Freitag war es Nachmittag, der 1. September und um 18 Uhr war eine gewisse Deadline. Wir haben gedacht, diese 18 Uhr Deadline kann ja nicht so wichtig sein. Wir beenden den Podcast einfach schon eine Stunde vorher. Seitdem ist nicht nur an diesem Freitag einiges passiert. Das werden wir heute sukzessive chronologisch aufarbeiten. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich einen Gast dabei habe, der mir in allen diesen Themen, die anstehen, als Experte zur Seite stehen wird. Er war auch vor ein paar Wochen schon mal hier. Damals gab es viele positive Resonanz von unseren Hörern und Hörerinnen. Deshalb bin ich sehr happy, dass du wieder bei uns bist. Herzlich willkommen, Konstantin Eckner.
Servus, wie geht's?
Oh, mir geht's wunderbar. Wie geht's dir?
Auch gut. Umständen entsprechend, darauf brauchen wir jetzt nicht einzugehen on air, aber
genau, ich glaube, das ist genau dann vielleicht, ich weiß nicht, ob du irgendwo irgendwie was gepostet hast, aber Daumen hoch und die Aufnahme dafür klappt es hoffentlich.
Genau. Einen Daumen kriege ich momentan höher als den anderen.
Das, glaube ich, ist eine schöne Botschaft, damit der ein oder andere kann sich dann vielleicht was runter vorstellen. Ich habe gerade angesprochen, du warst vor ein paar Wochen vor uns, du warst damals da kurz nach der Verpflichtung von Harry Kane und hast uns ein bisschen was über den Transfer, über die Abläufe im Hintergrund erzählt und hast ein bisschen auch über Harry Kane und seine Spielweise erzählt. Und was mir besonders gut gefallen hat, du warst quasi als Orakel tätig, du hattest nämlich mehr oder weniger präzise vorausgesagt, wie Harry Kane in der 5. Minute des 1. Bundesligaspiels das Tor von Leroy Sané vorbereiten würde. Das war nahezu der identische Spielzug, den er öfters mal mit Son in Tottenham durchgezogen hat, nämlich dass er sich so ein bisschen fallen lässt und dann, Tottenham war es dann Son mit einem tiefen Lauf und Kane spielt ihm in die Gasse und genau das ist nach 5 Minuten dann im 1. Bundesligaspiel passiert. Da habe ich gesagt, gut, ich bin gespannt, was das Orakel Eckner heute spricht und welche Prognosen du heute dabei hast.
Naja, du musst noch eine andere Prognose von mir, auf die ich ganz besonders stolz bin, aus dem Juni, als ich gesagt habe, Julian Nagelsmann wird mit einem Einjahresvertrag Bundestrainer.
Ach ehrlich? Siehst du, ja. Das war aber nicht bei mir on air, aber das ist Hut ab. Das ist natürlich sehr stark.
Das war auf Twitter, das habe ich aber jetzt repostet, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das könnte was werden, der Nagelsmann, der möchte sich da auch gerne ein bisschen darstellen und so mal die eigene Nationalmannschaft oder die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM trainieren. Da kann der eigentlich Nein sagen.
Ja, anscheinend hattest du recht. Also ich muss sagen, das habe ich noch nach dem Flick raus war, habe ich es noch nicht für möglich gehalten, aber wir kommen ja gleich nochmal zum Thema. Ja. Aber ich habe es unter anderem nicht für möglich gehalten, weil ich gedacht hätte, der DFB hat einfach das Geld nicht für Nagelsmann. Aber er hat es ja dann doch irgendwie anscheinend zusammengekratzt und es reicht noch. Aber spannendes Thema. Aber bevor wir uns den kleinen Ausflug Richtung Nationalmannschaft machen, denn Nagelsmann ist natürlich auch ein Thema, das aus Bayern-Sicht relevant ist, nicht nur, weil es ja technisch gesehen ein Abgang war, ablösefrei, wenn man so will. Er stand ja noch unter Vertrag, hat natürlich auch weitere Konsequenzen für den FC Bayern. Aber zunächst lassen wir uns einen Deckel drauf machen auf die fehlende Stunde des Deadline Days. Holen wir das nach. Was also ist passiert? Justin und ich haben die Transfersommer, insbesondere die letzten Tage, damals live kommentiert. Und wir hatten zwischendurch gesagt, bevor die diese letzten Transfers geplatzt waren, hatten wir gesagt, das hier ist ja, es wäre mit schockierend unzureichend beschrieben, wie dilettantisch der letzte Tag und überhaupt diese ganze Strategie und diese ganze Prozesse an Transfers den Sommer über beim FC Bayern gelaufen sind. Und dann kam erst der allergrößte Schockmoment und Palinha, der schon beim Medizincheck war und sogar schon Fotos im Trikot gemacht hatte und auch ganz nebenbei Bella Kotschap, der ebenfalls schon fast durch war, sind beide doch nicht gekommen und der FC Bayern stand um 18.01 Uhr ohne Neuzugang da. Konstantin, wo hattest du den Deadline Day verfolgt und wie sehr warst du überrascht von den Wendungen?
Ja, also wahrscheinlich am Handy meiste Zeit oder auf den einschlägigen Portalen, wobei ich ja auch mit ein paar Leuten vernetzt bin, die dann auch, also ein paar Beratern und so weiter, die ein bisschen was wissen und wissen, was gerade so abläuft. Ich hatte den Bella Kotschap oder den möglichen Bella Kotschap-Deal nicht ganz so im Auge gehabt, sondern vor allem den João Paninja-Deal oder der nichts geworden ist, der auch schon in München war, weil natürlich auch viel für die englischen Medien Bericht erstatte und dass hier dann in England-Deutschland-Deal geworden wäre. Ne? Und
Ja,
da
genau.
hing ja auch noch dran, dass Scott McTominay der mögliche Nachfolger bei Fulham gewesen wäre. In England läuft das Transferfenster bis Mitternacht. Also dann hätte Fulham noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber die waren sich eben nicht sicher. Und deshalb habe ich das Ganze verfolgt und habe mich schon gewundert, dass dann der Transfer von Fulham zu Bayern nicht durchgegangen ist, weil Spieler schon in München. Fulham ist jetzt auch nicht der Gigant, der sich da jetzt dagegen stemmt normalerweise. Wobei die haben eine sehr finanzstarke Owner-Family, also die Kahn-Familie, die jetzt nicht unbedingt auf den letzten Euro angewiesen ist, was sicherlich auch eine Rolle spielt bei dem Ganzen. Und ja, dann ist es am Ende nichts geworden. Und natürlich muss man auch sagen, klar, Fulham hat am Ende zurückgezogen, obwohl sie eigentlich schon de facto zugesagt hatten oder so eine halbe Zusage gegeben haben und der Spieler schon in München war. Aber das war natürlich trotzdem am Ende dieser Fail, also gerade Paninja nicht zu holen oder nicht verpflichten zu können, war auch ein bisschen hausgemacht aus Bayerns Sicht.
Genau, das meine ich ja. Ne? Ich meine, es ist, bin ich bei dir, es ist irgendwo unglücklich gelaufen, wenn Fulham sagt, ja, im Prinzip sind wir uns damit einig und wir müssen nur noch einen Nachfolger finden und du davon ausgehst, ja, es wird sich schon jemand, bei allem Respekt für das Niveau von Fulham, wird sich schon ein Sechser finden, ob es McTominay ist oder sonst jemand. Gab es ja verschiedene Namen, die kolportiert wurden. Nur genau wie du sagst, letztlich ist es hausgemacht. Das liegt ja am FC Bayern, ist eben nicht auf eine Last-Minute-Entscheidung, die man nicht selbst beeinflussen kann, die irgendwo zwischen Fulham, einem anderen Verein und einem anderen Spieler, auch da gehören ja drei Vereine oder drei Parteien zu einem möglichen Transfer, davon kann man ja nicht abhängig machen, ob man wie geplant mit einem 70-Millionen-Euro-Transfer in die Runde geht oder nicht. Ne? Das ist, und da frage ich mich, warum läuft das so? Warum hat der FC Bayern erst an diesem letzten Tag oder einen Tag vorher, in den letzten 48 Stunden versucht, ernst zu machen? Warum haben die es nicht eine Woche vorher gemacht und haben Fulham eine vernünftige Frist gesetzt oder auch früh genug ernsthaft verhandelt? An welchen Personen oder an welchen Abläufen kann man das festmachen?
Naja, ich finde zwei Dinge, die da schiefgelaufen sind, jetzt eigentlich während des fast gesamten Transferfensters. Man darf sich nicht blenden lassen. Natürlich, Kim wurde geholt, immer eine Ausstiegsklausel von Napoli. Also, man war auch nicht in direkten Verhandlungen mit Napoli. Und Harry Kane, stand ja mehr oder weniger der halbe Verein dahinter oder der ganze Verein. Ja, wir wollen Harry Kane haben. Ne? Die wenigsten haben gesagt, also bei Kane bin ich mir unsicher, ob der wirklich die Qualität hat oder dergleichen. Ne? Also da musst du ja schon ein bisschen wahnsinnig sein. Was aber schon eine Rolle spielt. Zum einen hast du dieses siebenköpfige Transferkomitee, was auf mich immer so ein bisschen wirkt wie, okay, du hast sehr viele Köche, aber nicht genug Suppe. Also da rühren dann sehr viele mit rum. Und ich meine, wir haben es auch bei jetzt dieser Taskforce beim DFB, die jetzt sowieso Geschichte ist de facto, auch gesehen. Also diese Komitees, Taskforce und so weiter im Fußball halte ich meistens für entweder komplette Papiertiger oder eben für eher so Briefbeschwerer, in dem Sinne, dass die alles nur noch mal ein bisschen verkomplizieren. Und in dem Fall vielleicht auch, ne? Also klar, es war irgendwie ganz nett, konntest du dich dann aufteilen. Da war dann Dresen und Neppe, die haben sich um Kane gekümmert, andere haben sich um andere Transfers gekümmert, alles schön und gut. Aber so ein Komitee zu haben, weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Normalerweise finde ich die Konstellation Sportdirektor, Trainerstab, vor allem Cheftrainer, die quasi die Suche unternehmen, ne? Spieler suchen, vielleicht auch mit den Spielern sprechen, plus dann die kaufmännische Abteilung oder der Vorstand, der dann eben sagt, okay, wir können so und so viel bereitstellen finanziell, notfalls ein bisschen mehr, wenn es unbedingt sein muss. Ich halte diese Konstellation für besser.
Jo, nee,
Und
ne, genau.
ja, und ich meine, ansonsten, bevor du einsteigst, ich meine, dann kam eben noch hinzu, dass Tuchel die ganze Zeit gesagt hat, wir brauchen einen Sechser, wir brauchen einen Sechser, wir brauchen einen Sechser. Und er oder mehr oder weniger dann so ein bisschen zurechtgestutzt wurde, er soll jetzt mal die Füße stillhalten. Und dann wollte man am Deadline-Day ja plötzlich doch einen Sechser haben.
Eben, ne? Genau das meine ich ja. Du hast es da, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, weil durch dieses Transferkomitee, ich sehe da ja auch nichts, aber man kann es ja von außen trotzdem so ein bisschen beurteilen. Da fehlte es einfach, da war kein Prozess, wer entscheidet wann was. Ne? Normal in einer etablierten Struktur, wenn du sagst, ich habe einen Trainer und einen Sportdirektor, der Trainer macht eine sportliche Analyse und der Sportdirektor macht auch irgendwie eine sportliche Analyse, und dann würden die ja, würde man denken, gemeinsam feststellen, wo haben wir Bedarf, wo müssen wir was machen in der Transferphase. Und dass Tuchel da zu einer anscheinend komplett anderen Einschätzung gekommen ist, wie diese interimssportliche Führung, das ist ja erstmal schon mal sehr komisch, weil was heißt das, vertrauen die Tuchel nicht oder sagen die, ja, wie Tuchel hat schon recht, aber es ist uns egal. Das passt ja irgendwie alles nicht so richtig zusammen, vor allem weil Tuchel ja eigentlich mehr Macht und mehr Kompetenz bekommen sollte, nachdem er auf Nagelsmann gefolgte und kurz danach Salihamidžić und Kahn freigestellt wurden. Also ich struggle da noch so ein bisschen mit, was ist da wo wie schiefgelaufen im internen Prozess, wer, warum, wann, wie, welche Entscheidungen treffen darf. Und da könnte es eine Rolle spielen, was du gesagt hast, in diesem Transferkomitee, in dieser Taskforce, die super klingt. Und ich bin mir sicher, die hatten tolle Meetings mit einer Flasche Rotwein dabei und oder gutem Kaffee, je nach Uhrzeit. Und genau das, dass danach dann Hoeneß und Rummenigge sagen, wir machen jetzt Harry Kane zur Chefsache und das abwickeln und das hinbekommen, gemeinsam mit Dresen, Haken dran, kein Problem. Aber dass es dann an einer fundierten Analyse fehlt und an einem fundierten Prozess, auf welcher Basis, an welchen Kennziffern oder wie auch immer entscheiden wir jetzt, wo wir noch Bedarf haben und wie groß der Bedarf ist und was für einen Spielertyp wir suchen und wie viel wir ausgeben können. Und dann Scouting-Prozess, Longlist, Shortlist, Prio, Gespräche führen, Entscheidungen treffen. Ne? Also das hat mich wirklich komplett schockiert.
Also was ein bisschen deutlich geworden ist, und ich meine, das wird sich jetzt sicherlich auch noch fortsetzen, weil Freund soll ja auch nicht unbedingt jetzt Tuchel Ernennung gewesen sein, um es mal so auszudrücken. Ne? Mhm. Das wird, dass irgendwie Tuchel auf der einen Seite natürlich sehr viel sportliche Kompetenz hat, aber man ihm so nicht voll und ganz vertraut. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, weil natürlich hat Tuchel mehr sportliche Kompetenz als der ein oder andere, der auch im Transferkomitee saß. Und eigentlich muss der FC Bayern auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht, und da soll es mir jetzt beim BVB niemand übel nehmen, aber dass man nicht so Dortmunder Verhältnisse kriegt, wo ja auch der ein oder andere bei sportlichen Entscheidungen, bei Transferentscheidungen mitspricht, der, sorry, nicht unbedingt die absolute sportliche Top-Kompetenz hat. Weil wir reden hier immer noch über einen Regionalligisten, der sagt, ja, wir brauchen mal einen neuen Stürmer, da gibt es einen da irgendwie bei einem anderen Verein, den können wir mal holen. Macht einen ganz guten Eindruck, wirkt ganz fit. Sondern es geht ja hier um Top-Spieler und Weltklasse-Spieler. Und da würde ich per se schon mal der Einschätzung von Thomas Tuchel ein bisschen mehr vertrauen als vielleicht der Einschätzung von Leuten, wer auch immer das am Ende war, die in einem anderen, im Business-Bereich zum Beispiel eher tätig sind oder vielleicht nicht mehr ganz so nah dran sind am aktuellen Fußball. Mhm. Ja, Fußball 2023, die vielleicht auch João Palhinha nicht unbedingt jetzt direkt auf der Karte hatten. Ja, weil da muss man sich schon gut auskennen. Klar, der hätte dann 60, 70 Millionen gekostet, das ist eigentlich ein Top-Spieler von Fulham. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch manche in Deutschland gesagt haben, wer ist das überhaupt? Weil sich die Landkarte oder die ganze Landschaft im Fußball doch sehr schnell ändert und es kommen immer wieder neue Top-Spieler auf die Bildfläche, sei es wie bei dem Spieler jetzt oder Sangaré oder wer auch immer. Ne? Also es sind Spieler, die kommen sehr schnell hoch, kosten dann sehr viel Geld. Und anders als bei Harry Kane muss man die nicht unbedingt kennen, wenn man sich mit internationalen Fußball nicht beschäftigt. Und da würde ich dann schon sagen, also eher mal der Expertise von Thomas Tuchel ein bisschen vertrauen. Und dann kommt man vielleicht auch zu einer schnelleren Entscheidung. Und hätte man diesen ganzen Transfer eine Woche oder anderthalb Woche vor Deadline Day, hätte man da diesen Transfer gepusht mit Fulham, hätte Fulham auch mehr Zeit gehabt, noch einen Spieler zu verpflichten. Es waren ein paar zentrale Mittelfeldspieler auf dem Markt in England. Fulham hätte dann Geld gehabt und die machen auch Deals und Fulham ist auch keine schlechte Adresse per se in der Premier League. Ich meine, es ist London, Traditionsverein, die Kahn-Familie steht dahinter, da wird kein schlechtes Gehalt gezahlt. Also die hätten dann eventuell Möglichkeiten gehabt, dass Fulham dann am Ende zurückzieht. Kann ich aber auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil die hätten bis 18 Uhr zustimmen müssen und hatten aber bis 18 Uhr keinen Ersatz und hätten dann auch 6 Stunden Zeit gehabt, irgendeinen Ersatz zu finden, weil dann 24 Uhr bei, oder ja, mit Zeitverschiebung, weil dann, die hätten 7 Stunden Zeit gehabt, bis dann das Transferfenster in England schließt und es war denen einfach zu heiß, die Nummer. Und das kann ich aus Vereinssicht dann auch verstehen, weil die sagen, also wir schaffen es vielleicht jetzt in den nächsten 7 Stunden nicht, noch einen adäquaten Ersatz zu finden und tut uns leid, Bayern, aber da müsst ihr mal vielleicht ein bisschen eher anklopfen.
Ja, genau.
Also aus vorherem Sicht verstehe ich es auf eine gewisse Art, voll, ne? Weil du irgendwann sagst, ey, sorry, richtig. Wir wollen aber jetzt nicht unsere sportlichen Ziele komplett torpedieren, weil ihr jetzt unbedingt unseren Spieler haben wollt.
Ja, ne, und du siehst es ja, auch wenn das jetzt sehr off-topic würde, die Frankfurt-Situation, die nach Ende der Deutschen, also das war jetzt von der Konstellation hier ein bisschen anders, aber mit dem gleichen Ergebnis, nämlich dass Frankfurt Kolomyua nie verloren hat. Natürlich für eine stattliche Ablöse, aber eben nachdem sie nicht mehr in der Lage waren zu reagieren. Und Fulham wäre zwar technisch noch in der Lage gewesen, aber wenn sie gesagt haben, das ist uns zu heiß und der sportliche Erfolg ist uns wichtiger als die Finanzen, eigentlich ja total nachvollziehbar. Vor allem Fulham ist ja nicht blöd, die wissen ja, die bekommen ja im Winter jetzt auch nicht unbedingt viel weniger für Palinia und dann haben sie zumindest mehr Zeit für einen Ersatz zu suchen. Also aus deren Sicht komplett nachvollziehbar. Genau. Gut, dann würde ich sagen, lass uns da...
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Hier mal einen Deckel drauf machen. Wir haben ja gesagt, es gab und gibt noch mehr, was in den letzten Wochen passiert ist, kurz nach dem Deadline-Day ging es dann für die Bayern nach Gladbach. Das Spiel haben sie gewonnen. Das wischen wir jetzt hier aber einfach mal beiseite. Zu lang her. Und dann kam die Länderspielpause. Über die wollen wir nämlich reden. Wir hatten es ja im Intro schon kurz gemacht. Die Länderspielpause begann unter anderem damit, dass Leon Goretzka nicht im Kader war. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber jedenfalls hat die deutsche Nationalmannschaft dann 4:1 zu Hause gegen Japan verloren. Ein krasses Ergebnis und vor allem auch ein krasses Spiel. Oder ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das war Wahnsinn.
Ja, rein, also von der Intensität her und vom, sagen wir mal, Top-Level, was man so sehen kann im deutschen Fußball auf alle Fälle. Also das hat, das war auch da nochmal so ein Fingerzeig dahingehend, wer momentan schon in der Bundesliga, wenn wir jetzt ein Power-Ranking machen, weil wir sind irgendwie, was sind wir jetzt, Spieltag 4 oder Spieltag 5, ist natürlich immer schwierig, dann ganz genau einzuschätzen, die Tabelle sagt wenig aus, aber wenn man so ein Power-Ranking macht, sieht man schon dann, wer momentan ganz oben stehen müsste in der Bundesliga.
Genau, nee, aber ich wollte jetzt ja erstmal noch dann hingehen, dass Deutschland gegen Japan verloren hat, in der Länderspielpause. Aber auch das war schon sehr überraschend, oder?
Ja, natürlich. Nein, war es überraschend.
Was für dich nicht überraschend? Ja, das ist eine spannende Frage.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, Japan ist eben auch so ein brutal unangenehmer Gegner für die deutsche Mannschaft an sich, weil die deutsche Mannschaft hat eben wenig so Gegenpressing-Zugriff unter Hansi Flick entwickelt. Also ja, eigentlich, es gab mal so eine Phase unter Jogi Löw, als Deutschland mal so eine relativ gute Gegenpressing-Mannschaft war. Es gab dieses eine Spiel gegen Niederlande in Amsterdam vor einigen Jahren, als mal das Gegenpressing on point war, aber danach eigentlich ist es immer graduell schlechter geworden. Und deshalb ist Japan schon brutal schwer zu bespielen und ich meine, die gewinnen ja auch sonst jetzt relativ viel, weil im Umschalt, im Transition-Fußball, im Umschaltfußball und mit diesen Zwischenlinienspielern wie mit Thoma sind die natürlich Gift für jedes Team, was keinen guten Gegenpressing-Zugriff hat. Und was vielleicht auch so ein bisschen, so ein paar Staffelungsprobleme hat, was nicht ganz genau bei den Zuordnungen dann hundertprozentig greift, wenn das Team so, also wenn die eine Mannschaft ein paar Fehler da macht und wenn die vielleicht ein bisschen entweder zu stark drauf geht auf den Ballführen oder zu wenig drauf geht, dann ist Japan schon ein brutaler Gegner.
Ja, ich sag mal, ne, dass alle deutschen Fußballfans wissen das ja auch seit der Weltmeisterschaft. Auch da war Japan ja nun mal unerwartet für einige Experten wirklich vielleicht nicht unerwartet, aber dennoch starke Gegner, der auch dann in dem Sinne vielleicht ein bisschen zu stark war. Und ich habe gerade parallel mal geschaut, in der FIFA-Weltrangliste ist jetzt nicht die beste Rangliste, aber immerhin eine datenergebnisbasierte. Da steht Deutschland derzeit auf Rang 15, Japan auf Rang 19. Also das ist zumindest, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist kein Underdog mehr, kein klassischer. Das ist schon ein Team auf Augenhöhe.
Ja, und er hat jetzt auch dafür gesorgt, dass Stefan Kunz mit entlassen wurde bei der Türkei. weil wenn ich jetzt nicht komplett das durcheinander haue, hat ja dann Japan noch gegen die Türkei gewonnen.
Stimmt, ja.
Und Stefan Kunz wird ja jetzt nicht mehr türkischer Nationaltrainer, was auch für Stefan Kunz selber sicherlich doch ein Rückschlag ist. Und da war auch Japan beteiligt. Die haben immer die Finger im Spiel, wenn irgendjemand hier gerade mal entlassen werden muss. Ich habe das nochmal ganz kurz verifiziert. Die haben nämlich 4-2 gewonnen gegen die Türkei und zwar 3 Tage nach dem 4-1 gegen Deutschland. Also, ja, es ist... Das war im Übrigen, das Spiel war in Genk, also es wurde in Belgien ausgetragen. Galt als Heimspiel für Japan. War aber jetzt de facto kein Heimspiel, aber die Japaner, die, wenn die dann ein Testspiel in Europa austragen, dann bitten die dann nicht die Türkei oder andere Gegner dann zu sich nach Hause, weil das ja auch ist interessant an der japanischen Nationalmannschaft ist, dass die meisten ja in Europa spielen und die quasi sich dann in Europa versammeln können. Und auch da wieder, also auch gegen die Türkei, es war ein bisschen ein anderes Spiel, aber die Türkei hat auch wenig so Pressing-Zugriff entwickeln können, was ich so gesehen habe in Ausschnitten auch. Und dann kommen die da über Rizzo Doan und Kubo und kommen in die Zwischenlinienräume rein und zerstören dann eine an sich gute Innenverteidigung mit Soyuncu und Kabak und Bulut auf links. Aber das ist ja einfach das japanische Spiel. Also das ist echt Gift für alle Teams, die momentan im internationalen Fußball nicht brutal gut gegen den Ball stehen, gerade nach Ballverlusten.
Und, das dürfen gar nicht so wenige sein, ja.
Das sind nämlich einige, ja, genau. Gerade im Nationalmannschaftsfußball, weil du hast noch weniger Zeit zum Trainieren. Du hast vielleicht 3-4 Trainingseinheiten maximal und die Trainer sind dann selber nicht unbedingt immer so geeicht oder schaffen es vielleicht auch nicht in 3-4 Trainingseinheiten, da wirklich das Gegenpressing, die Abstimmung dann so hinzubekommen. Und dann hast du auch so Themen wie jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft, um mal von dem Türkei-Spiel wegzukommen, dass dann vielleicht so ein Mitoma immer mal wieder in den Zwischenräumen an den Ball kommt und dann rückt vielleicht ein Emre Can raus, overcommitted oder steht vielleicht falsch. Und ich weiß nicht, also Emre Can ist einfach mal ein Beispiel. Und Japan schafft es dann eben mit diesen agilen Spielern mit 1-2 Touches dann wirklich sehr häufig dann auch Gegner komplett zu schlagen. Und und dann flanken die in den Strafraum rein und plötzlich ist selbst Japan nach Hereingaben stark. Also es ist ein sehr unangenehmer Gegner, Japan. Und das war ja schon bei der Weltmeisterschaft der Fall und hat sich jetzt nochmal bewahrheitet. Natürlich beim deutschen Spiel, um jetzt vielleicht nochmal den großen Bogen zu schlagen, ich meine, bei der deutschen Nationalmannschaft, was natürlich auch ein bisschen vielleicht Hansi Flick dann das Genick gebrochen hat, hat ja echt alles immer wieder verändert. Also das war auch mein großer Kritikpunkt ein wenig, ne? Dass einfach Hansi Flick hat quasi teilweise während einer internationalen Länderspielpause zwischen den Spielen einfach mal alles verändert. Viererkette, Dreierkette, der spielt da, der spielt dort, der macht das. Auch solche Sachen wie Niklas Süle wird im Sommer nicht nominiert nach einer wirklich starken Rückrunde und spielt aber jetzt plötzlich Stamm gegen Japan.
Ja, genau. Ja,
und das ist für mich, also es macht für mich keinen Sinn. Also du musst dann schon mal irgendwie mal auch zeigen, okay, was ist jetzt eigentlich meine Mannschaft? Wer sind meine Spieler, auf die ich setze? Und nicht nach dem Spieler.
Ja, das ist so ein bisschen die generelle Krux bei Nationalteams, ne? Und ja. Wie gehst du damit um? Aber natürlich, wenn du dann keinen Erfolg hast, dann hast du auch keine Argumente. Aber das ist immer so ein bisschen, setzt du auf die Spieler, die gerade in Form sind oder versuchst du auf eine Stammachse zu setzen, auch wenn ein anderer vielleicht mal temporär besser spielt, dann musst du da wieder mit den Medien umgehen und das alles jonglieren. Ist nicht immer einfach, aber ich weiß genau, was du meinst. Ne? Gerade wo wenig Zeit zum Training ist, wenig Zeit zum Einspielen ist, dann taktisch und personell gleichzeitig viel zu verändern, das ist natürlich ein gewisses Verborgenspiel.
Auf alle Fälle. Und Hansi Flick hat ein bisschen zu häufig dieses ich schmeiß mal Schlamm gegen die Wand und schau mal, was hängen bleibt, zu häufig dann ausprobiert. Und ich meine, Schlotterbeck auf links war auch so ein Thema. Dann hat er ja in der Sommerländerspielpause hat er ja Gündogan auf links außen gestellt, nachdem Gündogan so eine starke Saison für City zentral gespielt hat. Und Gündogan ja sowieso in seinem Alter und nicht unbedingt jetzt der Spieler sein sollte, der da auf links außen oder halb links spielt, sondern eher im Zentrum. Das hat eben sehr viel nicht zusammengepasst. Ja, genau. Und ich glaube, dadurch hat es auch keine wirkliche Chemie entwickelt innerhalb des Teams. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Und dann kam natürlich auch noch diese Amazon Prime Video Doku hinzu, bei der deutlich wurde, dass Hansi Flick nicht unbedingt jetzt den krassen Zugang zur Mannschaft gefunden hat. Und das ja auch nochmal ein wenig konterkariert hat, das, was eigentlich immer über Hansi Flick gesagt wurde, ah, guter Menschenfänger, kann eine Kabine hinter sich vereinen, also ein Typ, der mit Spielern umgehen kann, mit Stars umgehen kann. Und dann kommt diese Doku raus und das war die blutleerste Mannschaft seit Jahrzehnten gefühlt.
Ja, also da kommt wirklich ganz viel zusammen, aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen abkürzen, aber ja, ich bin tatsächlich da auch ein Stück weit ratlos in dem Sinne, weil alleine schon, du weißt ja nicht genau, so ein bisschen wird immer der Daumen drauf gehalten, dass nicht alles gefilmt wird, ne? Aber was hier alles rauskam, da willst du ja gar nicht wissen, was ist noch passiert, was ist da noch vorgefallen, als die Kameras ausgeschaltet waren und diese viel diskutierten Beispiele auch, dass Flick eine offene Diskussionskultur und Fehlerkultur und Umgang miteinander fordert und kaum sagt Kimmich, was kritisiert, eine Sache, ist ja direkt eingeschnappt. Da hast du ja gemerkt, da passt gar nichts. Ne? Das ist überhaupt keine moderne Führungskultur. Also das war sehr seltsam, das hat mich sehr gewundert, aber bin ich bei dir. Nationalmannschaft ist in Deutschland immer auch politisch und natürlich diese schlechte Presse, weil die Doku kurz vorher rauskam und eben genau mit diesen ganzen Fällen und da ist sein Rückhalt komplett in der Öffentlichkeit zerflossen vorher schon. Und dann kommt dieses 4:1 gegen eine nicht so schlechte japanische Mannschaft, wie es manche gerne hätten, sondern gegen eine starke Mannschaft, aber trotzdem 1:4 zu Hause. Dann war es, glaube ich, fast folgerichtig und nicht mehr wirklich überraschend, dass Rudi Völler ein oder zwei Tage später, ungünstiges Timing vielleicht auch ein bisschen, dass sie gesagt haben, wir trennen uns von Hansi Flick, war ja dann leider von der Veröffentlichung genau parallel oder während des Basketball-Weltmeisterschaftsfinals, aber auch das passt im Moment irgendwie so ein bisschen zum DFB. Ich würde denen da nicht mal, natürlich nicht böse Absicht unterstellen, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht. Ne? Jedenfalls, Hansi Flick ist also nicht mehr Trainer und dann gab es ein kurzes Intermezzo mit Rudi Völler, das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Und jetzt gibt es einen neuen Trainer, der auf Hansi Flick folgt. Und das ist eine Trainerfolge, die wir in Bayern schon mal gesehen haben beim FC Bayern an der Semnerstraße. Hansi Flick geht und Julian Nagelsmann kommt. Jetzt gibt es wieder die gleiche Staffelstabübergabe, diesmal in Frankfurt bzw. Bei der Nationalmannschaft. Du hast ja vorhin schon gesagt, im Gegensatz zu mir warst du anscheinend also nicht überrascht, dass Julian Nagelsmann jetzt Nationaltrainer wird bis zur Europameisterschaft. Deine ersten Einschätzungen dazu, was erwartest du und ja, was wird er machen?
Ja, ich meine, das Interessante ist eigentlich, wir sprechen so ein bisschen darüber, dass Hansi Flick da nicht unbedingt ein Feuer entfachen konnte bei der Nationalmannschaft. Und wie schon gesagt, das erstens ist die Nationalmannschaft immer sehr politisch und zum anderen, ich meine, selbst 1974 hat man ja dann im Nachhinein auch erfahren, was da teilweise schiefgelaufen ist intern, ne? Oder was das auch nicht alles so optimal war und in den 90er Jahren, wenn man selbst beim EM-Titel 1996, die Egos waren teilweise so groß, ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft brauchte 3 Flieger, um irgendwie nach England zu kommen, weil da in der Kabine alles zu spät war, ne? Da wollte einfach nur jeder zeigen, wer den Größten hat, so ungefähr, um mal ein bisschen salopp auszudrücken, aber ich meine, wir haben ja in der Nationalmannschaft auch schon häufiger so Phasen gehabt, in denen es anders als heute vielleicht ist, aber in denen die Egos einfach riesig waren. Jetzt durch die Doku hatte man so ein bisschen den Eindruck, einigen Spielern ist es alles ein bisschen egal gewesen. Mhm. Ich meine, selbst als das entscheidende oder eines der entscheidenden parallelen Gruppenspiele war und keiner schaut sich's an, so ungefähr. Es ist also schon grandios gewesen. Nagelsmann ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als Menschenfänger. Mhm. Ne? Also ich will ihm nicht jetzt in Abrede stellen, dass er ein schlechter Trainer wäre oder eine schlechte Mannschaftsführung per se hätte. Ist es nicht unbedingt bekannt als Menschenfänger. Was für ihn spricht, ist ein wenig, dass er in seiner Karriere bislang eigentlich gerade in der Anfangsphase der jeweiligen Amtszeit wirklich gute Arbeit geleistet hat, beziehungsweise gute Ergebnisse produziert hat. Das könnte er wiederum auch für ihn sprechen, weil er hat de facto, rein kalendarisch betrachtet, 10 Monate. Aber dadurch, dass es ja nur ein paar Länderspielpausen gibt, hat er eigentlich nur 3 Monate, ne? Um es mal runterzukürzen, weil dazwischen passiert ja nichts. Also es gibt ja Phasen, da ist die Nationalmannschaft kein Thema und keiner der Spieler beschäftigt sich überhaupt mit der Nationalmannschaft. Also könnte es vielleicht sogar sein, dass dieser sehr schnelle und kurzfristige Impact, den Nagelsmann teilweise hat, dass der sich positiv auf die Mannschaft auswirkt. Wird er jetzt ein neues Feuer entfachen? Mal sehen. Bin ich eher ein bisschen skeptisch. Was aber schon auch passieren könnte, ist, dass Nagelsmann es schafft, durch ein paar taktische Änderungen und vielleicht auch durch ein bisschen ausgeklügelter Taktik dann die Nationalmannschaft wieder ein paar Ebenen nach oben zu heben.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wie schafft Nagelsmann es auf neuen Stationen, erstmal schnell gute Ergebnisse zu haben? Du sagst, er ist kein Menschenfänger in dem Sinne eher, sondern kommt er eher über die Taktik. Also es ist nicht so eine klassische irgendwie Football-Doku, wo der Trainer eine Rede hält und alle Gänsehaut haben und dann gehen sie raus und rennen doppelt so viel wie vorher, sondern du sagst, er hat da schnell, er kennt schnell ein paar Schwachstellen, schiebt das um jenes um und baut drei andere Pressingfallen auf und das führt dazu, dass die Mannschaft da wieder ein bisschen stabilere Ergebnisse hat.
Ja, beziehungsweise was natürlich auch noch ein Punkt ist, ich meine, was ein bisschen kritisiert wurde in seiner Zeit beim FC Bayern, muss man immer alles leicht relativieren, weil es wird alles überspitzt betrachtet, gerade beim FC Bayern. Mhm. Was aber sicherlich der Fakt oder der Fall so ein wenig war, er überdenkt ja gerne Dinge. Mhm. Also er durchdenkt Dinge zu stark eventuell. Und ich glaube, das könnte bei der Nationalmannschaft ein Vorteil sein, dass er eben die Mannschaft jetzt nicht 7 Tage die Woche um sich herum hat, sondern dass da einfach auch so ein paar Perioden sind, in denen einfach mal nichts ist und da kann er auch mit der Mannschaft nicht arbeiten. Er hat ja auch bei den Bayern, was man gehört hat, manche Spieler waren etwas genervt davon, dass er vielleicht zu viel reingeredet hat, zu viel Anweisungen ständig im Training und so weiter. Hat er jetzt auch nicht die Möglichkeit, der Mannschaft auf den Keks zu gehen. Aber er schafft trotzdem dann vielleicht ein paar Trainingseinheiten, die mal ein wenig zu pieksen, weil natürlich auch ein paar Nationalmannschaftsspieler auch vielleicht ein wenig mittlerweile die Attitüde haben, ich weiß eh alles besser. Und ich bin eh der Beste. Und ehrlicherweise, die Ergebnisse zeigen nie, ihr seid nicht unbedingt die Besten. Also sorry, tut mir leid. Ja. Ne? Also gerade auf internationalem Niveau, auch die Bayern haben jetzt in den letzten Jahren und auch der BVB, es sind ja viele BVB-Spieler auch in der Nationalmannschaft momentan, er hat jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt Bäume ausgerissen, ne? Seit 2021. Weder Nationalmannschaft noch im Verein, international. Ja, muss man immer betrachten, international. Und dass Nagelsmann die so ein bisschen piekst und dass er vielleicht auch, weil er nur so einen kurzen Vertrag hat, weil er erstmal nur bis Juli oder Ende Juli 2024 Bundestrainer ist, voraussichtlich, dass er auch kein Problem damit hat, mal den einen oder anderen abzusägen. Denn was mir bei Nagelsmann wiederum gut gefällt ist, er wählt nicht unbedingt immer nur die individuell Besten aus für sein Team, sondern die, die zu seinem System passen. Also wenn ein Spieler vielleicht individuell nicht ganz so stark ist, aber sehr gut in sein System passt und ein guter Systemspieler ist, spielt er dann einfach auch. Bei Leipzig zum Beispiel damals Tyler Adams. Tyler Adams ist echt nicht der beste, technisch begabteste Fußballer, aber Mentalitätsspieler und zudem auch ein guter Rollenspieler, der sehr viel Laufaufwand betreibt und sehr viele Räume zuläuft und sehr intelligent ist darin, was er tut auf dem Rasen. Also hat Tyler Adams häufig eine Rolle gehabt bei Nagelsmann während seiner Zeit in Leipzig. Und es könnte jetzt auch in einer Nationalmannschaft wieder der Fall sein, dass er sagt, als Beispiel Benjamin Henrichs, ja, nicht der beste Außenverteidiger, aber intelligenter Spieler, der kann sowohl innen spielen als auch außen, der kann Wingback spielen, der kann aber auch mal ein bisschen einrücken, mit dem kann ich viel machen. Oder Jonas Hofmann, ne? Bei weitem nicht der spektakulärste Flügelstürmer, den wir so finden können, aber er macht seine Aufgabe, er erfüllt seine Aufgabe und wir werden dann gleich über Leverkusen noch sprechen, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, versehentlich. Wir werden, also dass der Jonas Hofmann dann einfach vielleicht eine Rolle spielt, weil er sagt, mit dem kann ich arbeiten. Der setzt genau das um, was ich möchte.
Ja.
Taktisch intelligenter Spieler. Und das würde mir bei einer Nationalmannschaft gefallen, denn wenn wir auf die anderen erfolgreichen Nationalmannschaften schauen in den vergangenen Jahren, dann waren das nicht immer nur die individuell besten Spieler, die auf dem Rasen standen, sondern waren immer auch so Rollenspieler dabei, Teamplayer, einfach Typen, die einfach Aufgaben erfüllt haben und die deshalb wertvoll waren.
Ja, glaube ich gerne. Der neue Hövedes wird gesucht. Aber lass uns das dann mal, übersetzen, was das bedeuten kann tatsächlich, ob es jetzt konkret Henrichs und Hofmann werden oder andere. Nun ist Nagelsmann ja seine Zeit beim FC Bayern noch nicht besonders lange her und wie immer, wenn beim FC Bayern ein Trainer fliegt, gibt es viele Themen drumherum. Lag es am Sportlichen, lag es am Zwischenmenschlichen, hat das eine das andere verursacht, hat er die Kabine verloren. Ich glaube, es ist noch niemals ein Trainer von FC Bayern freigestellt worden und es hieß nicht, er habe die Kabine verloren, weil wahrscheinlich, ne, du hast es vorhin über den Nationalmannschaften gesagt, aber ich kann mir vorstellen, in der Bayern-Kabine geht es teilweise zumindest ähnlich zu. Dürfte nicht immer ganz einfach sein. Und jetzt sieht der ein oder andere Bayern-Spieler Julian Nagelsmann vielleicht schneller wieder, als er sich es gewünscht hätte. Vielleicht würde er ihn auch nicht wiedersehen. Anders formuliert, welcher Bayern-Spieler wird sich gedacht haben, yes, das ist stark, dass Nagelsmann wieder mein Trainer wird. Das ist gut für mich persönlich und für uns. Und welcher Bayern-Spieler wird sich gedacht haben, das darf doch nicht wahr sein. Und sieht da eventuell bis eben jetzt mit eher skeptischem Blick auf die zukünftige Nationalmannschaftskarriere, auf die individuelle. Wer landet auf dem Abstellgleis? Wer wird gestärkt durch Nagelsmann von den Bayern-Spielern?
Ja, zunächst habe ich mir mal auf transfermarkt.de den erweiterten Kader aufgerufen, weil nämlich Hansi Flick auch 51 Spieler nominiert hat in seiner Amtszeit. Und ich manchmal fast den Überblick verloren habe, wer überhaupt alles zur Nationalmannschaft gehört de facto, also oder mehr oder weniger, ne? Weil Jonathan Tah ist ja vor kurzem auch bei Rudi Völler wieder aufgetaucht, also das ist faszinierend. Und ich glaube, wer auf alle Fälle das positiv aufgenommen hat, dass Nagelsmann jetzt Bundestrainer geworden ist, ist Leon Goretzka, weil der wurde ja zuletzt nicht mal nominiert. Und Goretzka ist genau dieser Typ. Ja, ist jetzt nicht unbedingt Spielgestalter, aber wichtiger so Box-to-Box. Ich sage gerne auch Utility-Midfielder, also oder Utility-Mittelfeldspieler, also der Räume erobert, Räume zuläuft, Räume besetzt. Ja, der gegen Manchester United zum Beispiel jetzt, darüber werden wir noch sprechen, da mal ein bisschen mehr auf die rechte Seite driftet. In einem anderen Spiel ist er mehr auf der linken Seite. Ne? Kann über die Halbräume kommen. Wenn er in Topform ist natürlich. Also das ist bei Goretzka ja immer so ein bisschen das kleine Fragezeichen, was dahinter steht. Aber wenn er in Topform ist oder wenn er in guter Form ist, dann kann er ja nicht ein Spiel an sich reißen, aber er kann gut diese Räume zulaufen, gut den Übergang schaffen von Abwehr zu Angriff. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann auch mit seiner Idee von vertikalem Fußball dann Goretzka gerne einsetzen wird. Und Goretzka ja zuletzt keine Rolle gespielt hat, deshalb ist natürlich, sag mal, alleine Nominierung wäre ja schon ein Schritt nach vorn momentan für Leon Goretzka. Und ansonsten natürlich, also Jamal Musiala, das ist egal, wer Trainer ist. Also es könnte auch ein Blinder sein. Jamal Musiala ist also wenn er fit ist und wenn der halbwegs seine Leistung abruft, ist er sowieso in der Nationalmannschaft und bei den Bayern gesetzt, weil, also wer den auf der Bank lässt, freiwillig, der sollte auch seine Trainerlizenz entzogen bekommen.
Das nehmen wir als, ja, das wenn ich es könnte, ich habe ja, ne, ich kann es ja technisch nicht, aber wenn ich könnte, würde ich das als Snippet irgendwie als Tonspur schon mal rausspeichern. Das könnte in Zukunft mal noch ein spannendes Zitat von dir werden, falls jemand unverständlicherweise auf die Idee kommt.
Ja, ich meine, natürlich, wenn er mal einen Durchhänger hat oder wenn er mal nicht fit ist oder wenn er angeschlagen ist, ganz klar, dann muss der auch mal draußen bleiben und natürlich darfst du den nicht 50 Spiele machen lassen in der Saison, hat ja auch die Saison schon ausgesetzt. Alles okay. War ja angeschlagen. Aber wenn er jetzt fit ist und gerade bei der Europameisterschaft dann, und der ist bei 90% oder 100%, natürlich spielt Jamal Musiala, weil du kannst nicht so ein Talent oder so ein Spieler, so ein Spielgestalter auf der Bank lassen. Da gibt es gar keine Gründe dafür. Also, ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Natürlich Musiala sowieso. Ich habe auch für die Kollegen von Spox so einen Text geschrieben über die Gewinner und Verlierer, die möglichen Gewinner und Verlierer unter Nagelsmann. Da hatte ich Henrichs eben als möglichen Gewinner, wie Jonas Hofmann auch, Goretzka auch. Schlotterbeck hatte ich noch als möglichen Gewinner, weil ich glaube, so ein hybrider Innenverteidiger, das ist ja was Nagelsmann mag, für die Dreierkette vor allem. Ne? Schlotterbeck ja einer, der so halb links spielen kann. Und als bei unsicher habe ich Sané und Gnabry, weil beide haben ja unter Nagelsmann schon häufig gespielt. Gnabry hatte in der zweiten Nagelsmann-Saison dann teilweise ein paar Formprobleme. Wissen wir ja, dann hat er nicht immer von Anfang an gespielt, wurde häufig nur eingewechselt. Es gab also so eine Phase. Aber insgesamt beide haben ja häufig gespielt. Nicht immer überzeugend. Und an sich sind es auch Nagelsmann-Fußballer. Gerade auch in Sané, weil der ja auch gerne mal so in die Mitte zieht, das Spiel eng macht, auf engen Räumen die Pässe sucht. Und das ja eigentlich genau das ist, was Nagelsmann möchte. Das Einzige, was für die beiden interessant sein wird, die werden ihre Möglichkeiten erhalten unter Nagelsmann aus meiner Sicht, aber Musiala wird's, Julian Brandt mal sehen, was mit dem wird, aber der hat ja an sich auch das technische Vermögen dafür und Kai Havertz als schlampiges Genie des deutschen Fußballs quasi. Also es wird ein harter Kampf dann um die Plätze. Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt per se sagt, Serge Gnabry, den hatte ich bei Hoffenheim und den habe ich bei den Bayern trainiert. Natürlich wird er automatisch spielen. Also die Spieler haben eine Möglichkeit oder werden natürlich eine Möglichkeit erhalten unter Julian Nagelsmann. Aber es heißt nicht automatisch, dass die gesetzt sein werden. Also ich weiß nicht, wie die jetzt darauf reagieren, dass Nagelsmann Trainer wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie traurig sind. Aber die werden jetzt auch nicht sagen, jawohl, jetzt habe ich meinen Stammplatz sicher für die Europameisterschaft. Weil so ist es dann auch nicht, und zumal ja Nagelsmann noch einer ist, gerade weil er nur vor der Europameisterschaft erstmal geholt wurde. Wenn jetzt einer keine Leistung bringt, dann setzt er den einfach auf die Bank, weil Nagelsmann möchte gewinnen. Und wenn er dann irgendein Ego mal verletzt, das ist dem dann auch egal, was ja auch richtig ist an sich als Trainer.
Ja, natürlich. Ne? Ich meine, du hast gerade angesprochen, das Zentrum ist irrevoll, ne, im deutschen Fußball. Also es gibt sicherlich aktuell einige Positionen, auf der wir keine Weltklasse haben, nicht ansatzweise, aber wenn ich mir das zentrale Mittelfeld anschaue, die Achter, Zehner, Halbräume, wie auch immer du sie nennen willst, die Wirtz, Musiala, Gündogan, Kimmich, Goretzka, Das ist schon richtig stark und richtig dicht besetzt. Brandt hatte ich jetzt noch vergessen. Also das ist, da bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Jetzt haben wir einen Namen noch nicht genannt, das ist Thomas Müller. Was denkst du, wird Nagelsmann Thomas Müller zu Hause lassen?
Also Stand jetzt denke ich nicht, weil die anderen Stürmer, die möglichen Stürmer, die Deutschland momentan hat, und da schaue ich, ich habe mir meine Liste aufgerufen, ne? Das ist manchmal ganz gut, sich nochmal das vor Augen zu führen. Nur mal, wer im erweiterten Kader Stand jetzt ist. Und es kann sich natürlich noch was ändern, aber wir wissen ja eigentlich, wer so mögliche Stürmer sind, ne? Da haben wir ansonsten noch Moukoko, der ja, also erstmal bei Dortmund sich strecken muss. Timo Werner, der hat Tage, da trifft er kein Scheunentor. Niklas Füllkrug, kein Stammspieler momentan in seinem Verein, ne? Ist zum BVB gewechselt, mal sehen. Dann Berisha von Hoffenheim, okay. Und Lukas Metscher von Wolfsburg, verletzt momentan und ja, auch an sich, also hat ja jetzt nicht unbedingt durchgestartet. Zuletzt Kevin Schade noch, aber der ist ja eigentlich ein Außenspieler von Brentford. Also wenn ich die alle mir vor Augen führe, dann ist Müller momentan schon der am ehesten da vorne dann aufgestellt wird. Also klar, Niklas Füllkrug, wenn der, sag mal, seine Leistung beim BVB bringt und vielleicht Haller verdrängen sollte, woran ich ein bisschen zweifle, dann könnte Füllkrug schon natürlich auch eine Nominierung werden, weil Nagelsmann auch natürlich so einen physischen Stürmer gerne hat. Ich meine, er hat auch Paulsen bei Leipzig häufig eingesetzt, ne? Und dann wäre Füllkrug auch eine Möglichkeit, den dann vorne reinzubringen, zumal ja Füllkrug nicht nur ein reiner physischer Spieler ist, sondern auch ein bisschen was am Ball kann. Aber an sich, aufgrund der doch etwas angespannten Stürmersituation, setzt du dann lieber nochmal auf Thomas Müller, weil du wenigstens weißt, wenn der fit ist, dann kann er vorne ein paar Bälle verarbeiten und ablegen und die anderen einsetzen.
Ja, du, weil du gerade Paulsen angesprochen hast, geht jetzt ein bisschen off-topic, aber interessiert mich. Berisha, ich habe den noch nicht so oft gesehen, aber irgendwie so meine Wahrnehmung war, das war auch so ein, kann aber auch ganz falsch sein, aber meine bescheidene Wahrnehmung bisher ist, dass der auch so eine Art schon ein guter Pressingstürmer ist. Insofern ist das halbwegs richtig und falls ja, könnte der ja sogar jemand sein für Nagelsmann.
Ja, aber man sieht, wie er sich im Verein schlägt. Also das ist ja das Nächste. Ich meine, Julian Nagelsmann hat dann sicherlich auch ein paar Ideen. Ich habe vorhin mal Hofmann und Henrichs reingeworfen. Aber so ein Henrichs, der muss natürlich dann auch im Verein spielen, Punkt 1. Mhm. Also wenn er dann bei Leipzig noch auf der Bank sitzt, dann hast du auch nichts gewonnen. Und genauso ist Berisha, muss dann auch erstmal seine Leistung bringen. Ich meine, der hat jetzt in der Bundesliga auch noch kein Tor erzielt, jetzt in dieser Saison. Eben, ne?
Das zählt nicht zu seinen Stärken, unglücklicherweise. Aber man kann ja nicht alles
können. Das ist das Problem. Dann würde ich ja eher noch sagen, Füllkrug. Aber Füllkrug hat sich, ich weiß nicht, ob der Wechsel so clever war. Vielleicht wäre es am Ende cleverer gewesen, zu Frankfurt zu gehen, wenn er schon von Bremen weg wollte.
Rein vom Sportlichen her wäre das nachvollziehbar, ne? Wahrscheinlich. Aber ich sag mal, Füllkrug ist ja auch so, was die große Karriere angeht, ein relativer Spätstarter. Will man ihm auch nicht verdenken. Ich bin mir relativ sicher, dass Dortmund ihm mehr bezahlt, als Frankfurt es hätte können.
Und natürlich, machen wir uns nichts vor. Also, und natürlich, BVB ist schon, Stand jetzt, ich meine, das soll man kein Frankfurter jetzt übel nehmen, ist schon nochmal eine attraktivere Adresse. Und zumal du auch weißt, bei BVB, auch wenn die jetzt auch keinen optimalen Saisonstart hingelegt haben, aber den hat Frankfurt ja auch nicht hingelegt. Ich meine, die krebsen sich zum 2-1 gegen Aberdeen. Also deshalb, ich kann es nachvollziehen, nur andererseits denke ich mir so, die haben Alea. Und Alea ist aus meiner Sicht in der Bundesliga nach Harry Kane der zweitbeste Mittelstürmer.
Ich weiß genau, was du, ging mir ganz genauso, komplett meine Einschätzung, als ich diesen Transfer gelesen habe. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber lass uns...
Boniface ist jetzt noch reingekommen. Der ist jetzt noch dazugekommen, aber ich sag nur, ne? Alea ist trotzdem Top-Stürmer und man darf nicht vergessen, der ist immer noch auf dem Weg zu 100%. Das ist, glaube ich, auch was man immer nicht ganz außer Acht lassen darf. Ich meine, nach der Erkrankung, das dauert einfach massiv lange. Und das würde ich nie vergessen. Ich würde es nicht als Ausrede nutzen. Aber da geht er dann zum BVB mit zwei Spitzen spielen, die eh nicht. Ich meine, die haben da irgendwie Brandt dahinter und Adeyemi und Marlen. Ich meine, die setzen da nicht unbedingt jetzt Brandt auf die Bank, da einen Zweiersturm spielen zu lassen. Terzic wäre dann wahnsinnig.
Glaube ich auch nicht, ja.
Aber deshalb, ja, mal sehen. Also Füllkrug muss sich strecken. Wenn er natürlich dann Stammspieler wird beim BVB und 15 Tore macht, dann ist er natürlich auch auf alle Fälle dabei. Nagelsmann hat jetzt auch eine neue Situation als Auswahltrainer. Musst du dich ja immer ein bisschen daran orientieren, wie die Spieler auch im Verein dann performen, weil du kannst, wenn jetzt mal angenommen Leon Goretzka bis zum Saisonende nur noch 3 Spiele macht, weil er einfach nichts mehr auf die Reihe bekommt beim FC Bayern, dann kannst du Goretzka eigentlich auch nicht nominieren. Ne?
Ja, genau, das ist ja das Dilemma, das wir vorhin kurz hatten. Lass uns zum Abschluss des Nationalmannschafts-Nagelsmann-Segments noch die doppelte Kapitänsfrage beantworten. Nämlich zum einen der offizielle etatmäßige Kapitän. Wir haben ja vorhin, du hast gesagt, das Segment der Verlierer oder potenziellen Verlierer. Jetzt ist er Stand jetzt noch verletzt, aber ich würde mal behaupten, ohne Einblicke in die Kabine zu haben, aber allein wegen der Torwart-Trainer-Situation im Winter und allen Begleiterscheinungen, Manuel Neuer dürfte am ehesten zu den Spielern gehört haben, die nicht ganz unglücklich waren, als Nagelsmann beim FC Bayern entlassen wurde. Und jetzt ist er in einer sowieso schwierigen Situation. Er wird nicht jünger, er ist immer noch verletzt, sehr lange verletzt. Es kann, bis er wieder spielt, kann das dann ein Jahr Pause bedeuten. Ja. Und Ter Stegen ist ein richtig starker Konkurrent, in meinen Augen zumindest. Und wird Nagelsmann so knallhart sein und sagen, ich setze auf Ter Stegen, Manuel Neuer bleibt zu Hause?
Ich meine, wenn Manuel Neuer zurückkommt, muss man erstmal sehen, wie er performt. Also ich meine, und das sehe ich das beim FC Bayern, dass man da irgendwie alles tut, um ihn wieder auf den Rasen zu bringen. Das hat ja auch mit seinen Verdiensten für den Verein zu tun. Bei der DFB-Auswahl, gerade dann auch mit Blick auf die Heim-EM, da geht es wirklich nur darum, okay, wer kann aktuell die beste Leistung bringen, ne? Ich meine, klar, hat Neuer auch viel für die Nationalmannschaft getan, aber gerade bei so einer Heim-Europameisterschaft, da kannst du dann nicht auf so einen halbfitten Torhüter setzen, wenn der wirklich nicht mehr richtig fit wird.
Eben, also das wird spannend, aber das ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer. Ne? Du weißt, was los ist in deutschen Medien, wenn Neuer nicht im Kader steht oder nicht spielt und dann
Ter
Stegen den Bock kassiert.
Ja. Aber was war damals los, 2006? Ich meine, damals hat Lehmann dann den Vorzug bekommen vor Oli Kahn. Ne? Also, und Oli Kahn war damals auch dann so langsam auf dem absteigenden Ast im Sinne von, ich meine, er war nicht mehr der Jüngste und seine ganz glorreichen Tage waren so ein bisschen vorbei.
Natürlich, absolut. Ja.
Er hat dann auch immer mal einen Fehler gemacht und man hat gemerkt, okay, er ist nicht mehr ganz so das Tier auf der Linie, ne, der dann alles rausfischt. Und wenn Neuer jetzt zurückkommt und er wird bei Bayern wieder Einsatz bekommen, wenn er fit sein sollte, und er macht dann Fehler oder ist vielleicht nicht mehr ganz so explosiv oder nicht mehr ganz so spritzig oder kann nicht mehr ganz so mitspielen, dann musst du eigentlich fast schon Ter Stegen nominieren, zumindest als Nationaltrainer, weil du sagst, ich muss ja dann den nehmen, der beim FC Barcelona, bei einem Top-Team in Europa, bei allen Problemen, die haben, aber es ist trotzdem ein Top-Team in Europa, der da Stammspieler ist, der immer spielt, der fit ist und der ja sowieso, ehrlicherweise, nie weit hinter Manuel Neuer war, rein von dem Leistungsvermögen her, war ja Ter Stegen nie irgendwie meilenweit hinter Manuel Neuer. Eigentlich, Ter Stegen hatte immer nur die A-Karte gezogen, dass er eben quasi Manuel Neuer als Konkurrenten hatte in der Nationalmannschaft. Das war eigentlich das Problem von Ter Stegen.
Ich finde den auch seit Jahren enorm stark. Also genau.
Ja, bei Frankreich oder so hätte er wahrscheinlich schon längst gespielt, weil Lloris sowieso nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Also deshalb, musst du eigentlich dann fast schon Ter Stegen nominieren und das ist ja vielleicht, um dann den Bogen auch zu schließen. Nagelsmann will jetzt da eine absolut gute Leistung mit der Nationalmannschaft rausholen, auch für sich persönlich, weil er will sich ja auch ins Gespräch bringen für die Top-Position dann im europäischen Vereinsfußball. Und der Nagelsmann ist der Letzte, der dann aus Sentimentalität plötzlich sagt, ach na, da lasse ich doch lieber den Manuel wieder spielen.
Ja, genau.
Also, nee, vor allem nicht bei den beiden.
Das meine ich ja, ne? Genau.
Also die sind ja sowieso keine Saufbrüder.
Eben drum. Und da machen wir noch die zweite Klammer der Kapitänsfrage und das ist meine eigentliche, ich habe ja gesagt, Orakel Eckner, ich will noch was aus dir rauslocken. Macht der Trainer Julian Nagelsmann oder der Konstantin Nagelsmann oder Julian Eckner, wie auch immer, macht er Kimmich zum Kapitän?
Erstmal ist ja jetzt Ilkay Gündoğan Kapitän, ne? So wie wir mal gehört haben.
Ja, aber ist ja so eine komische. Ach, ehrlich, gab es da schon eine Aussage von Nagelsmann dazu?
Zudem legte sich Nagelsmann frühzeitig fest, dass der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ernannte Ilkay Gündoğan Kapitän bleibt.
Ach,
Zitat, krass. Ich belasse es dabei, ich bin von Ilkay als Mensch und Spieler extrem überzeugt, sagte Nagelsmann. Zitat weiter, ich finde die Entscheidung gut und habe Ilkay schon darüber informiert.
Okay, krass, das finde ich.
Also wenn Gündoğan spielt, ist er Kapitän.
Okay, das finde ich spannend, das hatte ich noch nicht gelesen, aber okay, ne, das macht ja nochmal, wir haben ja vorhin auch als wir über das volle Mittelfeld, wir hatten ihn kurz erwähnt, aber das macht dann auch, das wird richtig spannend, also das finde ich ja fast so, finde ich ja spannender als die Stürmerfrage. Auf wen wird Nagelsmann da im Zentrum setzen? Aus Kimmich, Gündoğan, Goretzka, Wirtz, Brandt, Musiala, Müller, Havertz, von immer offensiver werdend, Emre Can, jetzt noch gar nicht erwähnt, aber für den wird es dann wahrscheinlich schwierig. Ah, krass. Okay, nee, das finde ich durchaus interessant. Ich hätte gedacht, ja, vielleicht sagt er, komm hier, Kimmich, jetzt du bist mein Man. Aber er hält da, also Gündogan hat es verdient, ne? Ohne Frage. Der hat überragende Jahre jetzt bei Manchester City gehabt. Und cool.
Ja, ich, aber auch das Abwarten und schauen, wie spielt Gündogan bei Barcelona, wie ist, wer ist dann fit, wer präsentiert sich wie, und dann werden wir das alles herausfinden. Und auch genauso wie bei Goretzka oder auch bei Kimmich, werden wir dann das einfach über den nächsten Monat herausfinden müssen, weil dann echt viel davon ab, wie fit sind die Leute, wie spielen die im Verein und wer zeigt wirklich gute Leistungen, weil ich meine, am Ende kann auch sein, dass irgendeiner einen kompletten Durchhänger hat und eine komplett schlechte Saison spielt. Und
ist, ja, dann ist er einfach, ne, über maximal Verletzungen haben wir noch gar nicht geredet, klar.
Bitte?
Über Verletzungen haben wir auch noch gar nicht geredet, die reichen auch schon temporär, dass da jemand anderes den Platz wegnimmt. Und klar, du hast gesagt, Barcelona, bisher ist er gesetzt, Gündogan, aber die haben natürlich auch mit Pedri, mit De Jong auch sehr namhafte Konkurrenten um die Achterposition. Also
ja, also deshalb, und ich, das ist eben eine neue Situation von Julian Nagelsmann jetzt. Er muss sich jetzt darauf einstellen, okay, ich muss jetzt auch so nominieren, je nachdem, wer wirklich in Form ist. Und er muss sich natürlich auch damit abfinden, dass er selber wenig Einfluss darauf hat, wer in Form ist. Mhm. Weil ein Auswahltrainer nimmt ja dann nur das auf, was die Vereine produzieren in dem Sinne. Ja, also logisch. Du hast ja als Vereinstrainer hast ja immer Möglichkeiten, okay, mal einen Spieler zu pushen, den Einsatz zu geben, den irgendwie in Form zu bringen, eventuell. Aber als Auswahltrainer mit deinen 3 Trainingseinheiten und deinen 2 Testspielen, die du da hast, hast du eigentlich, kannst du nur schauen, wer ist aktuell gut in Form, wer bringt was, wer passt in mein System, und dann nominierst du dementsprechend und stellst dementsprechend auf. Also du hast ja echt nicht mehr so viel Möglichkeiten, dann selbst was zu bewerkstelligen. Also ich habe noch nie gehört, dass einer während bei der Nationalmannschaft direkt in Form gekommen ist.
Ja, vielleicht mal mental, ne? Wenn jemand mal so ein bisschen einen psychischen Durchhänger hat, dann tut die Nationalmannschaft vielleicht mal gut, aber klar, ansonsten viel Inhaltliche auf dem Platz kann man da nicht viel machen. Ich würde sagen, lassen wir die Nationalmannschaft hinter uns und beenden die Länderspielpause und dann springen wir ins Bundesligaspiel gegen Leverkusen. Die beiden Teams gingen als Spitzenreiter und Verfolger ins Spiel und da stehen sie auch noch danach. 2-2 ging das Spiel aus, so ganz kurz zusammengefasst, wer es nicht mehr genau vor Augen hat. Bayern geht 2-2 in Führung, Harry Kane trifft relativ früh. Bayern hat
wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Insgesamt eine starke Auftaktphase. Man dachte schon, sind das wieder die alten Leverkusener, die jetzt hier in der Allianz Arena ein bisschen einbrechen. Aber zumindest war es zunächst nicht der Fall, denn Leverkusen findet ins Spiel. Grimaldo mit einem schönen Freistoßtor. Danach hat Leverkusen eine sehr starke Phase bis zur Halbzeit. Nach der Pause geht es ein bisschen hin und her. Zunächst war Bayern besser, später war Leverkusen besser, hatte wieder eine sehr gute Phase. Diesmal in die Leverkusener Phase trifft Bayern. Goretzka mit einem späten vermeintlichen Siegtor, es war aber nur ein Führungstor. Keine Dusel-Bayern, sondern diesmal waren es Dusel-Leverkusener. In der Nachspielzeit bekommt Leverkusen Elfmeter nach Video-Assistant-Referee-Einsatz. Es war zunächst nicht gepfiffen und dann, man kann das auf jeden Fall pfeifen, es ist ein ganz klarer Kontakt von Davies, ist dann wieder so ein bisschen die ewige Frage, ist das eine klare Fehlentscheidung, dass der VAR eingreifen muss? Das, glaube ich, sollten wir jetzt hier, brauchen wir gar nicht mehr zu thematisieren, ändern ja nichts. Jedenfalls, Palacios trifft dann in der Nachspielzeit zum 2-2. Das ist dann auch der Endstand, 2-2 nach Toren, 2,1-2,1 nach Expected Goals. Insgesamt geht das Unentschieden für dich in Ordnung oder hätten die Bayern wegen der Führung es vielleicht doch verdient gehabt oder war eigentlich sogar Leverkusen die stärkere Mannschaft? Was ist dein Fazit?
Ja, ich fand es also ein sehr ausgeglichenes Spiel. Als ich vorhin gedacht habe, wir reden direkt darüber, habe ich ja schon gesagt, das hat auch nochmal so das Power-Ranking quasi in der Bundesliga dargestellt, dass eigentlich beide Teams so momentan das Beste ist, was es gibt in Deutschland. Und ja, ich meine, irgendwie 9-5 Schüsse aufs Tor, dann hat Leverkusen einmal im Pfosten getroffen, also nochmal 9-6, ne? Also es war auch in der Richtung relativ ausgeglichen, beide Teams hatten Top-Chancen gehabt, Radetzky hat 1-2 rausgeholt, klar, diese eine Möglichkeit, die eine Parade gegen Harry Kane, das war schon brutal und auch ein bisschen glücklich, glaube ich, für den Leverkusen-Schlussmann. Ich fand es jetzt aber an sich 2-2 war ein okayes Ergebnis. Also es war jetzt nicht so, also wie Bayern sagt, oh, jetzt haben wir aber hier einen sicheren Sieg weggeworfen. Auch die Elfmeter-Entscheidung, ja, war sicherlich ein bisschen unglücklich von Davies, ne? Aber ja, es ist natürlich auch relativ hart reingegangen und Jonas Hofmann ist da auch recht hart umgeknickt, ne? Also es sah jetzt nicht unbedingt so, so gut aus. Und deshalb habe ich allein deshalb schon gedacht, dass das
ja, genau, okay, ne?
War.
Gehe ich auch komplett mit. Das, also für mich war
es. Es sah ein bisschen hart aus, ne? Weil er so ja, mit dem Bein umgeknickt ist. Denkst, oh, das hätte auch übel ausgehen können für Hofmann jetzt mal.
Nee, genau, was du vorher sagst. Davies geht da einfach ein bisschen sehr ungestüm. Ich habe deshalb, wir kommen nachher nochmal auf die nächste ungestüme Aktion im Champions League-Spiel, aber in der Nachspielzeit da bei jemandem, der aus dem Strafraum rausläuft, nochmal so hinzugehen. Ich glaube, wenn der Schiedsrichter das direkt pfeift, dann gibt es auch gar keine Diskussionen. Die Diskussionen kam dann ja eher auf, weil es halt durch einen Videoschiedsrichter erst so entschieden wurde und dann überlegt man sich natürlich, ja, und dann, wie das immer so ist, in 8 Zeitlupen, dann sieht es in 2 Zeitlupen aus, als hätte Hofmann eingefädelt und in 2 anderen sieht es andersrum aus. Wie gesagt, der Pfiff aber, glaube ich, geht in der Sache auf jeden Fall in Ordnung und genau, ne, insofern passt das vom Unentschieden. Aber lass uns mal noch so ein bisschen, wir müssen ja über Xabi Alonsos Leverkusener reden, das ist, ich glaube, er ist jetzt ja auch noch nicht mal ein Jahr da. Ne? Er kam letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber relativ früh in der Saison, aber natürlich jetzt.
Ich glaube, Oktober, wenn ich
wahrscheinlich nicht im September. Und er hat da die Leverkusener, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, er hatte sie sogar auf dem Abstiegsplatz übernommen. Ich meine, das war natürlich nicht das echte Niveau. Die waren in einer schwachen Phase. Aber er hat die ja sehr schnell da unten rausgeführt und vor allem irgendwie so in der Wahrnehmung wird das von Monat zu Monat besser, was die spielen. Das ist richtig guter Fußball, oder?
Ich habe auch noch nachgeschaut, also 5. Oktober.
Okay, das ist
dann. Und es war jetzt sein 43. Spiel als Leverkusen-Trainer. Also das lässt sich schon ganz gut anschauen. Und bei den 43 Spielen, wenn ich das noch zusammenkriege, nee, das kriege ich so schnell nicht zusammen, hätte ich jetzt noch ganz schnell geguckt, wie seine Statistik ist. Aber das werde ich auch noch rausfinden. Und also das fand ich schon. Jetzt auch dieser Auftritt, er hat eigentlich nochmal so die beiden Seiten von Leverkusen gezeigt. Also einerseits möchte ja Alonso schon recht dominanten Ballbesitzfußball spielen lassen, was er auch zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt hat, als Leverkusen zeitweilig 75% Ballbesitz hatte und quasi in der Hälfte von Gladbach einfach stand und sich da auch nicht mehr verdrängen ließ mit sehr viel sicherem Passspiel. Und in der ersten Halbzeit war ja doch Bayern dominanter, fast 60% Ballbesitz, Leverkusen stand etwas tiefer, hat ein bisschen mehr auf Umschaltfußball gesetzt, hat ja auch Andrich dann auf der 6 neben Xhaka. Und trotzdem hatte das alles Hand und Fuß. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man dann immer mehr das Spiel nach vorne entwickelt und hat ja dann auch echt ein paar Dinge ausnutzen können, auch ein paar, ich sag mal, Unzulänglichkeiten in der Bayern-Defensive, mit der wir vielleicht noch sprechen werden. Und also das war so die ganze Bandbreite des Leverkusener Spiels unter Alonso und das gefällt mir eben schon ganz gut, weil man sieht einfach ganz klare Spielideen. Also gegen unterlegene Gegner wollen wir dominant sein, gegen gleichwertige Gegner wie auch Leipzig zu Saisonbeginn setzen wir mehr auf Umschaltfußball, aber wollen auch dann phasenweise Ballbesitz haben und wollen uns Raumgewinner arbeiten, wollen uns vorne mal festsetzen oder wollen uns in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Und all das wurde ja auch gegen die Bayern deutlich. In der Allianz Arena, gegen München, in einer Situation, in der viele Teams oftmals komplett eingehen oder sich einfach hinten reinstellen und hoffen, auf das Beste hoffen. Also selbst der BVB hat das ja immer mal gemacht in den vergangenen Jahren. Und das haben die Leverkusener eben nicht über 90 Minuten einfach getan. Und das ist ja auch schon mal ein Pluspunkt und zeigt eben, dass Alonso da schon auch seine Mannschaft eingestellt hat. Dahingehend, dass er gesagt hat, wir stellen uns jetzt nicht hier hinten rein in der Allianz Arena und machen gar nichts ungefähr, ne?
Ja, genau.
Das gibt es ja dann doch auch immer mal oder häufiger, selbst bei sogenannten Topspielen, dass dann immer mal ein Gegner einfach sich hineinstellt. Nur sowohl Leverkusen als auch Leipzig zuletzt bei Spielen gegen Bayern haben, die beiden Teams haben es eben nicht getan. Und es hat sich ja auch ausgezahlt für beide.
Das ist so schön auf den Punkt gebracht, so ein übergreifendes Dilemma der Entwicklung des FC Bayern in den letzten Jahren. Die Gegner haben den Schrecken verloren, ne?
Schon ein bisschen.
Ja,
außer Dortmund, die haben immer noch.
Ja, aber es ist genau
das. Wenn ich ans letzte Spiel denke, also ans letzte Bundesligaspiel in der Allianz Arena.
Ja, nee, schön. Also Leverkusen finde ich gut. Ich habe mehr Highlights geschaut als ganze Spiele von denen. Deshalb finde ich das cool, dass du das nochmal so aufdröselst, dass sie tatsächlich eben gar nicht nur in Anführungszeichen spanischer Trainer und die schönen Stafetten, die man ab und zu dann sieht in den Highlights. Da denkt ja jeder immer in dieser negativen Konnotation hier klassisches Tiki-Taka, Ballbesitz, klein-klein. Aber interessant zu sehen, dass es das eben nicht ist, zumindest nicht in dieser eindimensionalen Art, sondern dass du sagst, die sind enorm flexibel und die können sich jeweils auf Situation, Matchplan, Gegner anpassen. Das ist schon eine enorme Qualität. Und die Spieler haben sie auch dafür, ne? Das ist schon...
Ja, das auf alle Fälle, also einen guten Kader. Und auch da wieder interessant, ich finde so Andrich oder auch Palacios, klassische so Rollenspieler, ne, die jetzt nicht irgendwie dominant sind, sondern eher so diese Arbeit neben dem eigentlichen Spielgestalter, in dem Fall Xhaka erledigen, auch wichtig, Xhaka selber, auch jetzt mittlerweile haben sie einen Ankerspieler im Mittelfeld, das war ja das, was Leverkusen lange nicht hatte. Also es hat immer eigentlich ein bisschen gekrankelt auf der Sechserposition. Und jetzt haben sie mit Xhaka, einem Xhaka ist übrigens also wirklich auch ein bisschen offensiver mittlerweile, hat in diesen 7 Jahren bei Arsenal sich mehr zum offensiven Sechser entwickelt. Oder Achter, hat er ja zuletzt auch gespielt, war ja quasi auf der Doppel-8 mit Ødegaard, jetzt auch zuletzt. Und dann fand ich eben auch interessant, dass Leverkusen so taktische Schwachstellen der Bayern ausgenutzt hat. Also eine war gewesen, Frimpong hat immer mal so Davies rausgelockt, dann stand Davies so irgendwo verloren halb im Mittelfeld und Hofmann ist dann hinterlaufen und dann musste Goretzka hinterher oder Kim musste rausrücken oder wie auch immer, aber in jedem Fall war dann Hofmann meistens, konnte durchbrechen auf rechts. Das war also eine so ein kleiner Kniff, um da vielleicht Bayern ein bisschen zu knacken, weil natürlich Davies so ein proaktiver Verteidiger ist, der geht dann eher auf Frimpong drauf und dann hinterläuft Hofmann, weil Hofmann ja auch im Vergleich zu Wirtz bei Leverkusen, das ist ja nominell, sind es die beiden Halbstürmer, aber Hofmann ist einer, der mehr außen spielt, Wirtz mehr innen und das hat ganz gut funktioniert und dann, was ich auch ganz stark fand, in der ersten Halbzeit schon, Xhaka hat es auch immer wieder gut verstanden, so in diese Räume reinzugehen, dann stand er häufig so zwischen Müller und Goretzka und dann war keiner der beiden, weder Müller oder Goretzka, direkt bei Xhaka und dann konnte der seine Lobbälle oder seine Verlagerungsbälle spielen und auch da hat das ein bisschen ausgenutzt, also Xhaka, dass die Bayern so leichte Zuordnungsprobleme haben da im Mittelfeld, gerade dann so im Umschaltmoment, ne, geht der Müller drauf, rückt Goretzka raus, ist meistens so, wenn sie sich dann einig sind, ist es zu spät.
Ja, genau. Ne, und das merkst du einfach. Da gab es ja auch ein paar schöne Zusammenschnitte. Manche haben es besser, andere nicht ganz so gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Aber du siehst einfach, wie sehr in Kimmich, Goretzka und Müller einfach drin ist, weil sie in den letzten 5, 6, 7 Jahren fast immer so gemacht haben, halt immer aggressiv nach vorne verteidigen. Ne?
Ja.
Und im Moment, das kommt mir so ein bisschen so vor, dass dadurch dann nochmal andere Löcher entstehen im Defensivverbund, weil wenn Kimmich und Goretzka nach vorne rennen, aber die Mannschaft insgesamt nicht weit nach vorne aufrückt, dann ist natürlich im Rücken von denen, da kann dann einfach, da läuft Wirtz rein, wird angespielt, dreht auf und ist auf einmal gefährlich vor dem Tor. Und das hast du da schon, das haben die Leverkusen da 2, 3 Mal richtig gut ausgenutzt.
Auf alle Fälle. Und auch das wieder, ich meine, sehe ich, Xhaka erkennt dann auch die Situationen. Auf der anderen Seite denke ich, dass da auch Input von Xabi Alonso bestand. Ich meine, der ist ja auch als Mittelfeldspieler sehr intelligent darin gewesen, selber als aktiver Mittelfeldspieler sehr intelligent darin gewesen, Löcher zu erkennen, sich gut zu positionieren. Ich meine, Xabi Alonso war nie der starke Offensiv-Zweikämpfer, ne? Der hat jetzt nie irgendwie 3 aussteigen lassen. Mhm. Genau wie Granit Xhaka nicht irgendwie jetzt 3 aussteigen lässt, aber eher so die guten Löcher findet, ja, sich dort positioniert.
Diese Quarterback-Pässe, das ist genau, ja, das können die beide, ja, absolut.
Und was Xhaka auch ganz gut kann ist, wo ich ihn loben muss, was mir auch aufgefallen ist bei Spielen jetzt zuvor von Leverkusen, als sie sehr viel Ballbesitz haben oder hatten, sehr gutes Umschauverhalten. Das heißt, er blickt sich immer um, weiß vor der Ballannahme schon, wo der Ball hingehen könnte, wer frei steht, wo eine Lücke entsteht, welcher Spieler oder welcher Mitspieler anspielbar wäre. Also auch so eine Wahrnehmungssache. Das ist ein sehr aktiver Spieler, nicht so schlampig, ja, ich nehme erstmal den Ball auf und dann schaue ich mal, was passiert. Und das zeichnet ja auch einen guten Spielgestalter aus. Und Xabi Alonso war ja ähnlich. Der hat hinten auf dieser Quarterback-Position den Ball angenommen, aber hat eigentlich vorher schon geschaut, wo könnte jetzt der Ball hingehen, damit er dann nicht mehr lange braucht, um den Verlagerungsball zu spielen. Weil in dem Moment, wo ich erst den Ball aufnehme, mich umdrehe, dann erst schaue und dann den Verlagerungsball spiele, gibt es meistens die Lücke gar nicht mehr für den Verlagerungsball. Und sowohl Xhaka als eben auch früher Xabi liegt wahrscheinlich am X. Nein, aber wirklich, die beiden machen das sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Alonso das dem Xhaka beigebracht hätte. Das hat er auch schon bei Arsenal gezeigt. Aber es ist natürlich dann auch vielleicht passend gewesen, dass dann Granit Xhaka geholt wurde von Bayer Leverkusen, von Arsenal.
Ja, das passt da. Du, jetzt, wo du ihn so wirklich überschwänglich beschrieben hast, aber gehe ich komplett mit, den Granit Xhaka, muss man ja nochmal fragen, hätte denn da vielleicht eventuell der FC Bayern seinen Hut in den Ring werfen sollen, um ihn in eher diese Quarterback-Rolle als spielmachende Holding Six zu stellen beim FC Bayern hinter oder neben Kimmich?
Ja, da habe ich mich auch schon vor kurzem in einem Artikel damit beschäftigt und ich glaube eben nicht, weil eben Granit Xhaka
eigentlich diese
Holding Six ist und eigentlich sogar Palacios zum Beispiel der defensivere Spieler ist.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Sollte Bayern nicht schauen, dass sie im Sommer Palacios bekommen?
Ja gut, okay. Ich meine, Elfmeter schießen kann er ja anscheinend. auch wenn er da ein bisschen gezittert hat, habe ich das Gefühl gehabt, der Nachspielzeit. Also hat er reingezittert, das Ding an Ulreich vorbei. Weil Xhaka ist eigentlich der so ein bisschen höher spielt, auch mehr rotiert, von links nach rechts in die Halbräume geht, also mehr so ein bisschen den Kimmich gibt. Mhm. Und der wäre dann auch nicht der gewesen, den Tuchel ja eigentlich möchte. Ja. Palacios, gut, ist eine andere Frage. Der hält ja dann meistens die Position, sichert dann Xhaka eher ein bisschen ab. Oder jetzt war es eben beim Spiel gegen die Bayern anfangs Andrich. Andrich war ja bis zur Halbzeit drin, dann kam Palacios rein. Auch da vielleicht gar nicht so unklug gewesen. Andrich hat jetzt nicht unbedingt die beste Partie absolviert. Aber natürlich auch gut. Dann hast du dann frische Beine auf dieser wichtigen Sechserposition.
Ja, genau,
also erst Andrich, 45 Minuten, und dann hast du die nächsten 45 plus Nachspielzeit Palacios, der natürlich dann mit frischeren Beinen auch alles zulaufen kann. Weil der ja sowieso wie so ein wandelnder oder personifizierter Dynamo ist. Ja. Und deshalb, ja, Palacios wäre dann eher vielleicht die Holding Six. Aber man möchte ja doch eher Palinja haben.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was draus wird. Aber genau. Gut, nee, also Leverkusen, auf jeden Fall coole Einsichten von dir. Danke dafür. Noch so als kleiner Ausblick dafür, wie stabil schätzt du sie ein im Saisonverlauf?
Ja, es kann natürlich sein, dass wieder Leverkusen so ein leichtes Formtief bekommt. Was mir ganz gut gefällt, ist, ich meine, sie haben jetzt Boniface als Mittelstürmer, haben aber auch immer noch Schick als Option, wenn er mal fit ist. Haben auch einen breiteren Kader, ne? Hinkapi ist nur Einwechsler momentan als Beispiel. Losek ist nur Einwechsler. Also die haben jetzt echt nochmal aufgerüstet. Frimpong ist immer noch da. Also der
Diaby-Abgang
wurde gut kompensiert. Wirtz wird immer besser. Ich meine, darf man nicht vergessen, der war ja auch echt lange raus. Erst nach der WM dann erst wieder richtig in den Pflichtspielbetrieb reingekommen. Und alles in allem ist das ein guter Kader. Werden sie es durchziehen? Ja, tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil es ist Leverkusen. Es ist ein leicht irrationales, eine leicht irrationale Kritik oder ein irrationales Zweifeln an Bayer Leverkusen einfach. Aber glaube.
So, jetzt hast du den Namen genannt, jetzt kann ich dich natürlich nicht ohne noch eine ergänzende Einschätzung dazu gehen lassen. Florian Wirtz, ich fordere, also das ist jetzt auch nicht irgendwie Nischenforderung, ich warte ja seit 3 Jahren sehnsüchtig drauf, dass der FC Bayern ihn kauft. Hat der FC Bayern überhaupt noch eine Chance bei ihm oder ist er dafür schon zu teuer und wird den direkt auf dem Shorttrack zu Man City wechseln im Sommer?
Ja, Man City kann auch nicht jeden holen. Weiß ich nicht. Ich meine, das wäre dann der nächste 100-Millionen-Transfer für den FC Bayern.
Das ist der Punkt. Ne?
Wenn man natürlich auch noch Palinja haben möchte, dann hat man noch 70 da. Wow. Also,
günstig.
Da müssen noch viele Allianzversicherungen verkauft werden.
Günstig dürfte wird's nach der Europameisterschaft nicht werden.
Nee. Auf keinen Fall. Ja. Und ist natürlich auch die Frage, also ich meine, Wirtz fühlt sich auch zentral wohler als außen. Musiala ist auf der 10er-Position gesetzt. Müsste dann Wirtz außen spielen? Muss man natürlich auch dann schauen, ob wirklich das dann sinnvoll ist.
Nee, du, genau, ist total richtig. Ne? An sich, wenn du schaust, wo der FC Bayern-Kader gut besetzt ist und wo es Lücken gibt, dann käme niemand auf die Idee, ich brauche so einen Halbraum-Zehner. Nee. Aber umgekehrt, wenn da halt der Florian Wirtz vor deiner Nase rumläuft, dann kannst du halt auch nicht den wollen. Das ist so ein bisschen das Dilemma.
Ja, aber dann sagst du dir vielleicht am Ende trotzdem, ey, wir holen lieber in 9 Top-Flügelstürmer, weil vielleicht einer unserer Flügelstürmer geht oder wie auch immer.
Und es ist tatsächlich auch demnächst wieder nötig. Ne? Das ist jetzt, die werden alle drei nicht jünger, die sind jetzt, von denen ist noch keiner alt, die sind jetzt alle mit langsamem Kurs Richtung 30.
Ja, klar, du hast Sané 27 und Knappi 28, ich das nicht komplett verwechselt habe.
Aber so ungefähr passt auf jeden Fall. Ne? Und da jetzt irgendwie so einen 19- bis 22-Jährigen dahinter setzen, der da denen auch ein bisschen Druck macht und aber auch nicht direkt vom ersten Tag an funktionieren muss, Würde auch gut passen, stimme ich dir zu. Aber da reden wir der nächsten Frühling oder in der nächsten Transferphase drüber, also Sommertransferphase.
Beim nächsten Deadline-Day.
Genau.
Wenn dann schon der nächste Top-Flügelstürmer schon gelandet ist in München und dann der Transfer doch nichts wird.
Ja, aber du, nee, aber jetzt, wo du sagst, ne, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo ist sowas auch, Tuchel hat ja sehr viel geredet und immer sehr, sehr offen und ehrlich und irgendwo habe ich was aufgeschnappt, dass der im Sommer sich auch mal dahingehend geäußert hat, dass er auch auf dem Flügel noch Bedarf sieht. Ich bin mir aber nicht
Ja gut, ich sag mal, Tuchel ist natürlich auch so einer, der schaut sich den Kader an und ich finde es ja auch sympathisch und er denkt sich dann, ja, ist ein guter Kader, aber ich brauche eigentlich auf jeder Position noch mindestens einen Weltklasse-Spieler. Ja. Ich verstehe es ja, weil der hat natürlich den Anspruch, weil der denkt sich, ich will die Champions League gewinnen.
Eben, ne?
Und dann schaut er sich vielleicht auch manchmal irgendwie so den Man City-Kader an und denkt sich, oh Gott. Gott, die haben ja überall noch einen dann irgendwie rumstehen, ne? Ja,
nee, genau das ist es, ne? Aber auch losgelöst davon, ich meine, sie haben immerhin Sadio Mané abgegeben, der jetzt nicht klassischer Flügelstürmer war, sondern ja auch so bei Bayern zumindest teils echter Stürmer gespielt hat, teils Flügelstürmer gespielt hat, wobei in der Rückrunde hat er meist links außen gespielt, wenn er gespielt hat. Und insofern, der ist natürlich jetzt schon einfach mal rein quantitativ eine Person weniger im Kader für die Rolle. Und wenn du kannst natürlich das mit allen Spielern Spielraum. Du kannst mit Musiala, mit Müller kannst du einen auf eine Halbposition schieben oder ganz nach außen. Du kannst Tell nach außen schieben. Aber von den klassischen Flügelspielern hast du jetzt tatsächlich mit Sané, Coman und Gnabry nur drei im Kader.
Ja.
Und das ist gar nicht so üppig.
Nee, aber das ist ja das, ich meine, jetzt wollen wir nicht wieder das Transferthema aufmachen, das ist ja der gesamte Kader ist nicht üppig. Mhm. Du hast drei Innenverteidiger, du hast, also jetzt auf du kannst immer noch einen hochziehen ja, alles schön und gut, ist super und ja, ich find's auch klasse, wenn dann noch Kretzig noch irgendwie Einsatzzeiten bekommt und so weiter. Du hast quasi einen Rechtsverteidiger plus Leimer. Also Leimer ist jetzt Rechtsverteidiger Nummer zwei, ist aber auch zentraler Mittelfeldspieler Nummer 3.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob Leimer nicht im Moment sogar Rechtsverteidiger Nummer 1 ist. Und
ja, das weiß ich auch nicht, aber ich meine, genau, das ist ja, dann hast du vorn Harry Kane, Tell und Choupo-Moting, okay, passt, ne? Ja. Bonasar ist erst da, um den Kader zu füllen quasi, damit die Bank nicht leer bleibt und hast drei zentrale Mittelfeldspieler, aber wenn Leimer oder Rechtsverteidiger Nummer 1 ist, hast du eigentlich nur noch Goretzka und Kimmich. Das war's dann. Ja. Also das ist natürlich, ist auf Kante genäht. Dann hast du drei Flügelstürmer, wenn da jetzt einer ausfallen würde, wenn sich einer, keine Ahnung, wenn einer morgen im Bad ausrutscht und irgendwie ein halbes Jahr ausfällt, ja, dann hast du noch zwei Flügelstürmer, hast Müller und Musiala für die Mitte. Müller wird aber auch nicht jünger. Cool, ne?
Ja, ne, es ist, pass auf, lass uns da gerade ein Thema vorziehen, das wir für später geplant haben, weil wir jetzt schon so ein bisschen dran sind, Kader und Stichwort, wer spielt wo. Jetzt hast du gerade sehr anschaulich erklärt, das ist ein ziemlich kleiner Kader. Und eigentlich würde man ja dann denken, da brauche ich alle Leute, die ich habe, die muss ich alle an Bord halten und die Einsatzzeiten relativ früh zwischen denen aufteilen. Und als würde man damit rechnen und wir haben gerade überlegt, wen wechselt, wen bringt Tuchel vielleicht gegen Bochum jetzt am Wochenende Frisches rein, sagt Tuchel dann heute auf der Pressekonferenz, ich werde nicht rotieren um der Rotation willen. Ist dann ja auch durchaus ein spannender Ansatz, ne? Das, wie verträgt sich das und warum macht er das dann, wenn er eh schon so einen kleinen Kader hat?
Ich denke mal, dass er voll auf sein Regenerationsmanagement vertraut irgendwie. Also dass er schon glaubt, dass man genau monitoren kann, wie die Belastung bei den einzelnen Spielern ist. Also Belastungssteuerung, Regenerationsmanagement, ne?
Das heißt, aber das heißt, so von seiner Philosophie her heißt das, er sucht sich wirklich die beste Elf jederzeit und sagt, ich gebe nur dann einem Spieler eine Pause, wenn er nicht fit ist oder eben sonst wie proaktiv eine Pause braucht. Ne? Losgelöst davon, dass das nicht immer die gleichen Elf sind. Wir hatten gerade kurz das Thema Rechtsverteidiger, wo Leimer jetzt zumindest dann temporär an Masraoui vorbei ist. Also es gibt dann schon die Option, dass Spieler andere verdrängen und mal besser in Form sind oder besser zum Matchplan passen. Deshalb wird es nie immer nur eine Elf sein. Das gibt es ja auch gar nicht. Aber du denkst schon, dass er wirklich da recht knallhart jeweils an einer Wunschelf arbeitet und nie so drei Spiele gleichzeitig plant.
Also ich glaube schon, ja. Und dass er auch sich genau überlegt, die Einstellung für den jeweiligen Gegner, gerade wenn es gegen Top-Teams geht, gerade wenn es gegen Leverkusen oder Manchester United geht, dass er schon genau überlegt, okay, wen brauche ich, wie spielen wir gegen die, wie muss ich es auch von der Spielanlage her gestalten und jetzt nicht irgendwie denkt, ach naja, also meine Spielanlage ist das, aber ich muss jetzt auch mal den Sané auf die Bank setzen, weil der hat jetzt zu viel gespielt. Oder ich muss jetzt mal irgendwie den Choupo-Moting mal einen Startelf-Einsatz geben, weil der hat zuletzt gar nicht gespielt. Mhm. Also ich glaube, das ist eben dann nicht unbedingt... der Fall, ja.
Das ist insofern spannend. Ich meine, gerade sowas, wenn du sagst, er hat einen anderen Spielplan oder stellt sich auf einen Gegner ein. Wir haben vorhin über die drei Winger gesprochen. Das sind ja doch durchaus drei sehr unterschiedliche Typen. Wenn du überlegst, ein Komor, der seine absoluten Stärken hat, ziemlich weit außen zu spielen und Durchbrüche zu schaffen, auch mal alleine ins Dribbling gehen kann, einfach super starker Tempo-Tripler ist, auf die Grundlinie durchbricht, dann Ball zurücklegt oder ähnliches. Du hast einen Leroy Sané, der einfach überall auf dem Platz ist, gerne Tiefenläufe macht, ins Zentrum driftet. Du hast einen Serge Gnabry, der enorm torgefährlich ist, aber ansonsten manchmal ein bisschen unsichtbar im Spiel ist. Da leuchtet das total ein, ne? Je nachdem, was du für einen Matchplan hast. Du sagst, ey, heute setze ich da auf Coman und Gnabry, die passen perfekt. Und Leroy, obwohl er gut in Form ist, spielt nicht. Oder heute setze ich eben auf Sané und Gnabry, weil ich Gnabrys Torgefährlichkeit brauche. Da leuchtet es ein. Wo das natürlich ungleich schwieriger wird, das ist in der defensiven Position, wenn wir konkret über die Innenverteidigung reden. Weil Innenverteidigung, da setzt du erstmal immer auf Eingespieltheit und da setzt du nicht, du sagst jetzt ja nicht, hey, heute spiele ich ein bisschen anders und dafür spielt jetzt De Ligt statt Kim. Ne? Das machst du nicht. Das heißt, für De Ligt wird das, du hast das letzte Mal schon prognostiziert, dass De Ligt eine schwere Phase haben wird. Mhm. Da waren wir alle noch überrascht. Bisher hast du da absolut den Schwarzen
getroffen. Könnt ihr mal bitte aufhören, an mir zu zweifeln?
Sehr nett. Nee, also das ist...
Nein, Spaß.
Ja, nee, aber das ist schon... Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich da auf eine... Ich meine, er hat alle Chancen natürlich, einfach im Training besser zu sein als Upamecano und Kim. Und wenn er irgendwann wird er natürlich mal eine Chance bekommen, die muss er dann auch so nutzen. Aber das ist dann schon... Also er ist nicht nur auf Rang 3 in der Innenverteidigung gerutscht, sondern Rang 3 bedeutet jetzt auch noch eine echte Degradierung. Das ist hartes Brot für den guten Niederländer.
Auf alle Fälle. Also das ist... Ich meine, was ja so ein Punkt war in der Vorbereitung, als wir gesprochen haben, dann die Anfangszeit, dass De Ligt sich so ein bisschen sehr aufgespielt auf dem Rasen, immer so Anweisungen gegeben hat, immer so getan hat, als wäre er jetzt irgendwie der absolute Abwehrboss. Und der war er zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und jetzt wurde er noch degradiert, weil man hat einerseits Kim als so Physis-Monster und von dem sind alle überzeugt und der bringt echt gute Leistungen. Und Üpper, der einfach schon natürlich Potenzial hat, auch in der Spielentwicklung, nach vorn, Antreiber, auch viel Potenzial hat. Und De Ligt ist sicherlich ein intelligenter Abwehrspieler, aber bringt vielleicht nicht immer so das besondere Extra mit und verhält sich eben auch nicht immer ganz so klug. Mhm. Also das ist das, was man aus den Niederlanden immer mal so hört, dass man sagt, ja, De Ligt müsste vielleicht immer mal sich immer ein kleines bisschen zurücknehmen.
Ich meine, das Verrückte ist, ne, ich meine, wir selbst hatten wir im letzten Mal auch schon, wir haben ihn bei mir Sanro zum Spieler des Jahres gewählt letztes Jahr und ich glaube, wir waren da keine Ausnahme, wobei ich natürlich Kimmich gewählt hatte. Aber das Spannende ist ja, in den Niederlanden, in der Nationalmannschaft läuft es nicht so richtig gut für ihn, war er ja auch oft draußen unter Van Gaal. Bei Juve war er zumindest auch nicht so richtig happy. Und jetzt, trotz einer super Debütsaison, ist beim FC Bayern auch erstmal zumindest ein bisschen mehr Schatten als Licht. Das ist schon irgendwie seltsam, wenn man das vergleicht damit, dass er manchmal so überragend wirkt mit 19 Kapitänen bei Ajax, war bei Bayern. Das ist ja auch immer, das ist ja dieser schmale Grat. Lobst du das, dass er diese Anweisung gibt oder sagst du, passt noch nicht so richtig, Junge, du bist ja noch gar nicht in der Position, die Anweisung zu geben, ne? Und es ist, finde ich total faszinierend, wie schnell da so eine Wahrnehmung vom komplett positiven Super-Einkauf hin zu, auf einmal hat der Probleme oder Probleme in der aktuellen Situation hin und her springt.
Ja, natürlich, ich meine, das sind eben die Extreme. Ich glaube, ich hatte vorhin auch kurz gesagt, bei den Bayern gibt es eben immer die Extreme. Ne? Und da bist du entweder bist du der absolute Goat oder bist eine komplette Flachpfeife. Also dazwischen gibt es gar nichts.
Ja, genau. Ne, also ich glaube, wir sollten hier nicht irgendwie einen kompletten Abgesang auf ihn
Nein, der wird auch wieder spielen. Aber ich finde auch aktuell, wen nimmst du runter? Also
das
ich
ist
finde,
ja.
Kim kannst du nicht runternehmen.
Eben.
Finde, der macht alles, also bei dem ist alles über oberem Durchschnitt sozusagen, alles, was der macht. Und Üpper, ja, wir reden ja gleich sicherlich noch in Kürze übers United-Spiel. Klar, also im 1 gegen 1 manchmal ein bisschen ungestüm, aber er ist natürlich auch manchmal in absolut undankbaren Situationen dann. Irgendwie gefangen, muss dann irgendwas verteidigen im eigenen Strafraum, was echt fast unmöglich wird. Aber insgesamt, beide machen einen guten Job. Warum muss ich jetzt De Ligt reinbringen? Und das, glaube ich, meint dann auch Tuchel. Ich muss da jetzt nicht meinen Innenverteidiger-Du auseinanderreißen, nur um irgendwie eine Rotation zu schaffen, nur um irgendeinen zufriedenzustellen. Und ich meine, jetzt gehen wir 10 Jahre zurück, aber das fand ich zum Beispiel bei Jürgen Klopp damals in dieser BVB-Erfolgsphase sehr, sehr gut. Als die alle fit waren, hat er so seine Stammspieler gehabt. Da war einfach Subotic und Hummels haben gespielt. Punkt. So. Da gab es keine Rotation, nur weil irgendwie, weiß nicht, Santana gesagt hat, ich möchte auch mal spielen, bitte.
Nee, sehe ich, ist total nachvollziehbar.
Oder ich weiß nicht, bei Barca damals, ne? Die Erfolgszeit bei Barca. Piqué und Puyol haben einfach die Innenverteidigung gebildet, Strich drunter. Ja. Gab's nichts daran zu deuteln. Rafa Marquez hat gespielt, wenn einer verletzt war.
Jo. Ja, ist ja auch total logisch, ne? In der Innenverteidigung, du erstmal, wenn wir gerade so im Vergleich mit zwei Wingern, die sind eh auf dem Platz schon mal, wenn sie beide außen spielen, da sind 30 Meter Luftlinie dazwischen. Zwischen den beiden Innenverteidigern sind je nach Situation 5 bis 15 Meter Platz. Ne? Die beiden sind die letzte Linie. Die müssen aufeinander nahezu blind wissen, wo der andere steht, wenn es darum geht, rauszurücken, um kein Loch im Sechserraum, das Loch im Sechserraum zu schließen und die Abseitslinie glatt zu halten. Die beiden müssen genau wissen, wer übernimmt wann wo welchen Spieler, weil da ist es tödlich, wenn das einmal nicht klappt, weil dann ist es direkt ein Gegentor, wenn dann der gegnerische Stürmer es schafft, in die Schnittstelle zwischen den beiden zu laufen und die sich nicht einig sind. Das heißt, da ist es so viel wichtiger, perfekt eingespielt zu sein, als es das vielleicht irgendwo zwischen einem Linksaußen und Mittelstürmer ist. Da ist, wenn da was schief geht, dann kommt halt ein Pass nicht an, steht aber trotzdem noch 0-0. Wenn in der Innenverteidigung was schief geht und der gegnerische Pass kommt durch die Schnittstelle, dann steht es 0-1 und dann hast du ein großes Problem. Und das ist halt so ein bisschen der Grundsatzunterschied, warum so viele Trainer, so viele Vereine auf eine eingespielte Innenverteidigung setzen. Und an sich, wie du sagst, hat Tuchel da verdammt gute Argumente dafür.
Ja, also deshalb kann ich ihn vollkommen verstehen. Und es wird sich auch mal wieder ändern. Und ich kann ja auch sein, dass mal einer verletzt ist oder mal einer irgendwie mal angeschlagen ist, Muskelzerrung und plötzlich spielt dann die Licht wieder. Aber ansonsten kann ich auch sein, verstehe ich die Herangehensweise. Und es gab auch schon echt Teams, weil wir auch vorhin ein bisschen über den dünnen Kader gesprochen haben, deswegen habe ich auch diese Barca-Erfolgsmannschaft damals unter Pep angesprochen. Es gab auch schon echt Erfolgsteams in der Vergangenheit, die einen sehr kleinen Kader hatten, die echt so einen Stamm von 18 hatten, 18, 19, und die haben es einfach dann durchgezogen über eine Saison. Wenn natürlich keine großen Verletzungen passieren, dann kannst du das auch schaffen. Muss natürlich dann auch, am besten ist es für dich aber auch wiederum, wenn du viele Spiele, gerade in der Liga, dann frühzeitig klar machst. Also wenn du dann in der 60. oder so sagst, alles klar, wir führen 3-0, jetzt können wir runterschalten und jetzt spielen wir uns den Ball noch ein bisschen hin und her und machen noch ein paar Übersteiger und bringen das Ding nach Hause. Wenn du natürlich jedes Spiel bis in die 93. Minute bestreiten musst, dann wird es auch brutal schwer.
Ja, genau. Nee, und da schließt sich dann wieder der Kreis. Das passt natürlich zu Pep'schem Fußball, wenn es läuft, da einfach dann mal ab der 60. den Ball einfach nicht mehr herzugeben und Ballstaffetten von 20, 25 Pässen laufen zu lassen und einen Gegner laufen zu lassen und du selbst entspannst dich. Genau, das passt. Du hast es gerade schon angesprochen, Upamecano gegen Manchester. Lass uns dann doch zum Champions-League-Auftakt des FC Bayern gehen. Der englische Rekordmeister war zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Schauen wir uns zuerst mal das Team an. Da gibt es ja eigentlich auch da, bei Manchester United ist es wahrscheinlich noch extremer als beim FC Bayern. Da gibt es auch nur Schwarz oder Weiß, Gold oder kann gar nichts.
Vor allem bei den Trikots gab es auch nur Schwarz oder Weiß bei United.
Die waren auch seltsam irgendwie. Ich habe da auch
kurz. Das war ein Witz, ne?
Das hatte ich auch nicht ganz verstanden mit den Trikots. Aber da bin ich zu weit weg von der englischen Liga, ob es da auch eventuell Diskussionen gibt bei den Fans oder ob die einfach auch da alles aufgegeben haben.
Also die United-Fans haben, ich glaube, ihr Leben aufgegeben. Nein, also das, ich glaube, die Trikots sind kein Thema momentan. Nee. Da gibt es andere Probleme.
Genau, aber
also,
lass mal sagen.
Ob Jadon Sancho immer noch vor der PlayStation hängt zum Beispiel, ist auch die Frage.
Ja, großer Name, nichts mehr dahinter, habe ich mir hier notiert. Wie würdest du das sagen? Ich meine, der Name ist unverändert sehr groß, aber tatsächlich, sie haben jetzt, ich glaube, sie haben seit Ferguson weg ist, über 10 Jahre keinen großen Titel mehr gewonnen. Ich glaube, sind mal englischer Pokalsieger geworden, auch wenn in England der FA Cup vielleicht noch mal ein bisschen mehr bedeutet als in Deutschland der DFB-Pokal ist, aber trotzdem in oder die Europa League haben sie mal gewonnen, irgend sowas. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Manchester United. In Champions League und in der Premier League warten sie seit über 10 Jahren auf einen Titel, sind jetzt wieder massiv schlecht in die Saison gestartet. Erik ten Hag steht, ich weiß nicht, ob er während wir sprechen noch Trainer ist.
Aktuell schon noch. Was morgen passiert, weiß ich nicht.
Aber ne, wie groß sind die Probleme aktuell und warum kriegen die die?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Diese Probleme seit 10 Jahren nicht behoben. Ich meine, so ein kleines Loch nach Fergie, das war ja nachvollziehbar, dass da irgendwie, der hat ja alles zusammengehalten und einfach so eine große Marke, das ist irgendwo logisch. Aber dass die seit 10 Jahren mit so unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Trainern, unterschiedlichen Spielern einfach nicht im Bogen gespannt bekommen. Was liegt da im Argen?
Ja, ich sag mal, die haben eine komische Eigentümerstruktur natürlich mit den Glazers und haben auch nicht so richtig die Entscheidungsgremien, da hat niemand so richtig die Entscheidungsgewalt. Erik ten Hag ist jetzt sicherlich da und hat auch dann sich Zuspruch erarbeiten können, aber hat im Sommer auch keinerlei großen Einfluss gehabt auf die Verpflichtungen und hat auch dann zwischenzeitlich so ein bisschen rumgemeckert nach dem Motto, kriege ich jetzt endlich mal meine Mannschaft zusammen. Und hat auch nicht die Mannschaft für seine Art von Fußball. Und das ist jetzt sicherlich kurzfristig das Problem. Und einige Trainer sind ja schon daran gescheitert, dass irgendwie bei United, also United ist ein bisschen wie die Titanic. Du brauchst gefühlt 3 Monate, um die einmal um 360 oder um 180 Grad zu drehen. Du kannst sie nicht einfach auf dem Euroschein drehen irgendwie, weil das dauert und es ist brutal, was da an Entscheidungsgremien besteht. Dann die Eigentümerfamilie, die eben lange Zeit nicht so viel Geld zur Verfügung stellen wollte, die ja selber eigentlich ihr quasi eine Rendite rausschlagen wollte aus dem ganzen Projekt, die jetzt verkaufen, die jetzt gefühlt seit einem Jahr verkaufen wollen oder seit Monaten verkaufen wollen. Der Verkauf ist immer noch nicht durch und wer weiß, ob der überhaupt, also wer weiß, was da passiert, um ehrlich zu sein. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und bei den Transfers, man ist gefühlt an jedem interessiert, aber es kommen keine Deals zustande, weil andere Vereine schneller reagieren können. Also dieses hier 7-köpfige Transferkomitee bei den Bayern, das ist ja ein Klacks gegen das, was bei Manchester United besteht. Kein Trainer hat seit Sir Alex Ferguson wirklich auch die Power, die Macht intern, um da einfach mal was durchzuboxen. Nicht mal Mourinho hatte die, muss man sich mal vorstellen. Mourinho, Van Gaal, bei anderen Vereinen sind die quasi die Zirkusdompteure, aber bei Manchester United sind sie auch nur irgendwie Trainer.
Ja, ich erinnere mich da, gerade Mourinho, der hat sich da auch oft öffentlichkeitswirksam mit, ich glaube, Tony Woodward oder so ähnlich ist ja damals, der war CEO und trotzdem aber auch mitverantwortlich für Transfers, sehr oft öffentlich gekabbelt, ne? Mourinho gesagt, ich will den Spieler und wenn ich den nicht bekomme, dann kann ich auch nichts gewinnen und der Woodward lässt mich nicht und der will nicht gewinnen und der hat dann, ja, ich erinnere mich, ja.
Ja, und dann auch jetzt in dem Sommer, ich meine, hat man sich am Ende Højlund geholt und alles super. Aber es hat auch lange gedauert und dann war er auch verletzt am Anfang. In der Innenverteidigung wurde dann auch nicht nachgelegt. Ich meine, die haben jetzt Johnny Evans auf der Bank sitzen.
Ich habe gerade hier aufgemacht. Die haben 200 Millionen ausgegeben. Das ist heutzutage in einem Transfersommer mit Saudi-Arabien und Todd Boehly in Chelsea wirkt das gar nicht mehr so viel, aber es ist ja schon noch eine Stange Geld.
Ist schon ordentlich. Ne?
Und wenn du dann schaust, so die Top-Transfers, also monetär, waren dann Højlund, du hast ihn gerade angesprochen, Mason Mount. Ich meine, der hatte in Chelsea schon richtig gute Phasen und in England.
Ja, aber aktuell nicht spielt, ja.
Und André Onana, genau, aktuell nicht spielt. Ich glaube, gegen Bayern war er zumindest mal verletzt. Und dann noch Amrabat. Ja, aber trotzdem, das ist, ne, nichts gegen jetzt, ich will jetzt Mason Mount hier nicht kleinreden, aber Højlund, Mount, Onana, Amrabat, das klingt jetzt auch nicht so, dass das die Transfers sind, die dich vom Mittelmaß oder vom halben Mittelmaß ganz nach oben hieven und das gerade in
ja,
der
und zumal ja Onana besetzt. Hat einen Fehler gemacht jetzt gegen die Bayern, ne? Also,
eben,
ne? Sorry, dass ich
unterbrochen habe. Nee, aber genau.
Ja, weißt du, Onana, der sollte jetzt der Rea-Nachfolger werden. Rea hat irgendwie mit United quasi abgeschlossen, es gab keine Vertragsverlängerung. Dann kommt da Onana, macht jetzt aber auch den Fehler, das wirkt auch nicht so richtig stabil. Mason Mount hat bislang, also jetzt war er auch nicht im Kader gewesen, hat bislang ich schau gerade mal, hat er überhaupt schon, ja genau, der am Anfang hat er 2 Spiele gemacht, gegen Wolves und gegen Tottenham, war da aber auch so, lala, ja, jetzt spielt er nicht, dann auch noch so ein Thema, Casemiro zum Beispiel, letztes Jahr noch gute Leistung gebracht, dieses Jahr wirkt er sehr überspielt, Eriksen auch, mittlerweile wirkt so, als würde er so auf dem letzten Beinen hoppeln. Und dann hast du Scott McTominay, der echt, also spielerisch natürlich, also komplett limitiert ist. Amrabat soll jetzt irgendwie der Heilsbringer sein, als Leihgabe von Fiorentina. Den werden sie ja vielleicht fest verpflichten können. Hat auch ein bisschen Power, aber also nichts gegen Amrabat. Aber ob der jetzt unbedingt dann komplett United rumreißt, bin ich jetzt auch eher ein bisschen skeptisch. Also das ist eben alles insgesamt sehr viel Stückwerk. Ja. Bis dahin, dass sie eben Johnny Evans mal als Notnagel noch für die Innenverteidigung verpflichtet haben. Und Harry Maguire sollte ja gehen, der ehemalige Rekord-Innenverteidiger-Transfer, aber den haben sie nicht losbekommen. Ja, also der wurde für 87 Millionen Euro verpflichtet von Leicester City 2019.
Jo, genau. Ne, das war nur noch gerade mal fürs Protokoll, weil du gerade vielleicht, ich weiß gar nicht, ob alle Hörer Johnny Evans kennen, der ist 35 Jahre alt, ist quasi ein Manchester United Urgestein, hat früher da gespielt vor circa 20 Jahren und dann jetzt die letzten Jahre.
Nicht ganz, aber ja, aber das war ja O'Shea und Johnny Evans.
Genau,
und
das war
die alte Garde quasi. Ne?
Das war die alte Garde noch unter
Aber Ferdinand. Das war Johnny Evans war mal der Mann hinter Ferdinand und Vidic.
Ja, ja.
Das war jetzt nicht der Stamminnenverteidiger. Nee, genau, und was natürlich bei Manchester United auch noch hinzukommt, und ich meine, da muss ich wiederum sagen, vielleicht machen sie auch nicht gute Due Diligence. Mason Greenwood ist weg natürlich, ne? Aufgrund der Vorwürfe haben sie den losbekommen. Anthony, der brasilianische Flügelstürmer, ist momentan suspended, auch wegen häuslicher Gewalt, also wegen, müssen wir jetzt nicht ins Detail eingehen, kann jeder nachlesen. Und Jadon Sancho liegt momentan über Kreuz mit Erik Ten Hag und ob die nochmal auf den grünen Zweig kommen, die beiden, werden wir sehen. Momentan auch nicht im Kader. Also hast du auch mal drei Top-Offensivspieler, die keine Rolle mehr spielen. Das ist auch abgesehen davon, dass natürlich, ich meine, dass Greenwood und von mir hochgejagt wurde, gute Entscheidung, auch wenn er freigesprochen, oder wenn es nicht freigesprochen, kein Urteil gegen ihn.
Genau.
Okay, alles gut und schön, aber es gab Audioaufzeichnungen, die ganz klar dargelegt haben, was Greenwood für Typ ist. Und bei Anthony ja auch. Also deshalb nicht so gut, aber dass die beiden vielleicht keine Rolle mehr spielen, finde ich auch super. Hast noch Jadon Sancho, hast natürlich aber auch mit den dreien gefühlt, sagen wir mal, jeder ist 70 Millionen wert, hast aber irgendwie 200 Millionen totes Kapital. Ne?
Genau, ne?
Das ist genau natürlich auch super. Und dann spielt jetzt gegen die Bahn Pelestri. Pelestri.
Genau, richtig, Pelestri, das war der mit. Ja,
also, ja, ist natürlich auch alles super. Und Anthony Martial ist immer noch da. Der sollte eigentlich schon vor 3 Jahren verkauft werden.
Wobei der hatte zumindest ein paar gute Momente, als er eingewechselt
ja.
wurde. Aber genau, aber dann lass uns doch gleich mal ins Spiel springen. Du hast gerade schon 2, 3 Spieler genannt, die spielten, unter anderem Pelestri, den kannte ich vorher gar nicht für Manchester United. Die hatten einige Verletzte, die meisten Verletzten waren, glaube ich, jetzt mal Mount außen vor, ja, aus der zweiten Reihe von den großen Stars, die zwar nicht alle so funktionieren, aber die meisten haben dann schon gespielt, wie Rashford oder Bruno Fernandes und die schon angesprochenen Højlund, Eriksen, Casemiro. Beim FC Bayern auch, wir hatten vorhin schon das Thema so ein bisschen Stammelf, der FC Bayern ist aufgelaufen mit nur einer Veränderung gegenüber dem Topspiel in Leverkusen. Musiala war wieder fit, der hatte ja eine kleine Verletzungspause während der Länderspielpause und Musiala rückte dann wieder ins Team rein. Thomas Müller musste für ihn auf die Bank. Das Spiel ging los, ich würde mal sagen, mit einer guten Phase von Manchester United, inklusive einer guten Chance, die Ulreich gut klärt im zweiten Versuch. United presst weit oben, macht eigentlich einen Fehlpass, Kimmich kommt an den Ball, kommt nicht geklärt. Der Ball landet bei Eriksen. Eriksen spielt einen flachen Pass aufs Tor von Bayern. Alfonso Davies halb grätscht er, halb tackelt er durch die Beine von Pelistri. Habe ich auch dreimal gedacht, das wäre Elfmeter, bis ich erleichtert war, weil ich in der Zeitlupe gesehen habe, nee, es war keiner. Und im Nachschuss schließt dann Eriksen ab und aus relativ kurzer Distanz Ulreich klärt, wie gesagt, zur Ecke. Das war aber auch die einzige Chance der ersten 20 Minuten trotz allem. Die ersten 20 Minuten hat United Bayern recht gut eingeschnürt. Das Pressing von Ten Hag hat gut gegriffen, würde ich sagen.
Ja, und das ist auch einer der wenigen Punkte oder wenigen Pluspunkte momentan bei Manchester United. Aber hast du eben auch gesehen, es ist nicht unbedingt nachhaltig, ne? Weil irgendwann ging es dann auch wieder in der Richtung zu Ende. Und dann hatten sie auch da keine Möglichkeit mehr, das Pressing durchzuziehen und wurden dann immer wieder durchstochen. Also Ten Hag hat ja auch gute Ideen. Also es ist auch echt, der Vorwurf, der bisher an ihn gemacht wird, zuletzt war gewesen, hat eigentlich nicht unbedingt die Spieler für seine Art von Fußball. Das ist ja sehr hoher Pressing-Fußball, schnelle Ballrückgewinnung, dann über mehrere Stationen Ballbesitzentwicklung und dann Torschüsse vorbereiten. Das Problem, wenn du eben nicht unbedingt die Mannschaft dafür hast, auch gerade im zentralen Mittelfeld.
Das stimmt. Das ist ja eigentlich insofern wieder paradox, gerade mit Van Gaal. Van Gaal und Ten Hag, ist ja klar, auch niederländische Schule, wären sich da ja gar nicht so weit auseinander gewesen. Aber das ist trotz dieser Vielzahl an Ballbesitz, Fußballspielenden, denkenden Trainer nicht geschafft haben, über 3-4 Jahre eine Mannschaft dafür hinzustellen. Das ist ja eigentlich auch, aber wir hatten ja gerade die Transfers schon tatsächlich paradox.
Ja, aber ich meine, das hat wirklich auch damit zu tun.
Ja. Nee, sorry.
Und also, bitte?
Go ahead.
Ja, ja, ich wollte noch sagen, also das hat natürlich klar mit der Transferpolitik zu tun und aber auch damit, dass da haben jetzt ein paar von den Manchester so YouTube-Kanälen und so ein bisschen drüber gescherzt, dass er eigentlich gefühlt jeden Dezember oder jeden November wird, also vor Christmas wird eigentlich meistens der Trainer entlassen bei United. Ist natürlich auch so ein Ding, ne? Hast du dann Solskjaer gehabt und jetzt hast du Ten Hag, zwischendrin war mal Ralf Rangnick.
Ja, genau.
Da ist ja keine Nachhaltigkeit da. Also, ich meine, das gab es bei den Bayern zuletzt einige Trainerwechsel. Aber bei United seit Ferguson ist ja alles zu spät eigentlich in der Richtung.
Ja, es ist schon irre. Gehen wir wieder zurück zum Spiel. Du hast gerade gesagt, United hat es nicht durchgehalten oder Bayern wurde besser. Ist ja immer so ein bisschen, gehören ja immer zwei dazu. Aber Bayern hat dann relativ früh auch das Führungstor gemacht. Wurde aber vorher schon besser. Das würde ich auch so sehen wie du. Es war jetzt nicht irgendwie, dass das Tor komplett aus dem Nichts war, sondern die haben schon das Spiel so ein bisschen an sich gerissen. Das Tor ist passiert, so Leroy Sané über rechts, dribbelt ein bisschen nach innen, spielt Harry Kane an, der lässt abtropfen und dann schließt Sané direkt ab aus 17 Metern. Aber letztlich klarer Torwartfehler, muss Onana haben. Bayern nimmt das Tor natürlich trotzdem gerne mit, führt 1-0. Und da hast du schon gemerkt, ne, das hat was gemacht mit den 22 Leuten auf dem Platz. Da war endgültig klar, okay, das hier ist die Allianz Arena und die Champions League, das ist aktuell nicht wirklich die Augenhöhe von Manchester United.
Ja, ganz genau. Also das ging dann auch danach, vor allem hatte United wenig entgegenzusetzen. Ich meine, die haben davor gegen Tottenham und gegen Brighton verloren und haben ja sowieso keine Selbstsicherheit, haben zuletzt auch Tore ohne Ende gefressen, ich glaube 14 in 4 Spielen.
Wow.
Da hat dann auch schon gesehen, warum. Und zumal, ich meine, am Ende war es ein 3 oder 4-3 für Bayern, aber es wirkte ja zwischenzeitlich doch eher so, als könnte Bayern immer noch mal ein Tor erzielen, wenn es sein müsste. Und ich fand auch die taktische Herangehensweise von Tuchel eigentlich ganz clever. Hat er doch versucht, so ein bisschen übers Zentrum zu forcieren. Also gerade Musiala ist ja häufig dann so gegen Eriksen und Casemiro in die Dribblings gegangen, um quasi dort dann Durchbrüche vorzubereiten und dann auf Gnabry oder Sané, die ja weiter vorn gewartet haben in den Halbräumen, dann den Ball diagonal rauszulegen und damit die dann nach vorn ziehen können gegen die Innenverteidigung, die sehr eng stand. Er hat ja auch darüber gesprochen, Tuchel, dass quasi Kane in dem Spiel mehr Zehner war, weil Kane so ein bisschen zurückgezogen wurde. Er wollte eben vor allem, und das hat Tuchel sehr gut erkannt, Dominanz gegen Tuchel, gegen Casemiro und Eriksen erzielen.
Das hat geklappt, würde ich sagen, ja.
Hat gut geklappt, weil die beiden sind momentan so das Zentrum bei United, aber die sind, ich weiß nicht, also die wirken, also gerade Casemiro wirkt so, als hätte er irgendwie letztes Jahr so die letzten Körner rausgehauen und jetzt dieses Jahr wird es langsam haarig für ihn.
Ja, Casemiro ist ja in dem Sinne so ein bisschen eine paradoxe Figur dieses Spiels. Er hat ja letztlich 2 Tore gemacht und das dritte oder umgekehrt in der Reihenfolge, das erste für Manchester United hat er sogar noch gut vorbereitet. Aber ich stimme dir komplett zu, das war ein richtig schwaches Spiel von dem und der hatte gegen Musiala, ich glaube, der hat jeden Zweikampf gegen Musiala verloren, jedes Dribbling und das hast du bei Casemiro früher nicht so gesehen. Ne? Und ich glaube, er hat sich nicht mal gelb abgeholt zwischendurch. Also wenn Casemiro es nicht mal schafft, Musiala gelbwürdig zu faulen, dann merkst du, da ist wirklich da stimmt wirklich was nicht. Und das hat Bayern gut gemacht. Da mache ich es gerade da noch rund mit dem Tor mit der ersten Halbzeit. Musiala hatten wir gerade. Das war eine Situation, da hat er nicht diesen Diagonalpass gespielt, sondern ist er einfach alleine durchgelaufen. Er hat nämlich an der Mittellinie den Ball bekommen von Alphonso Davies, ist durchgetribbelt auf die Grundlinie von Manchester United. Eigentlich auch ein wahnsinniges Video für die Highlights, auch wenn die einzelnen Dribblings nicht so spektakulär waren im Vergleich zu dem, was Musiala sonst macht, dass man es schon fast wieder als selbstverständlich hinnimmt, legt ihn dann von der Grundlinie zurück, Serge Gnabry schiebt 2-0, Rest der ersten Halbzeit kontrollierende Bayern ohne großartige Highlights, aber das ist, glaube ich, war dann in Summe eine erste Halbzeit, mit der Tuchel nach den leichten Startschwierigkeiten recht zufrieden gewesen sein dürfte.
Ja.
Dann kommen wir aus der Pause. Und Manchester United gibt wieder gut Gas direkt. Sie hatten sich also noch nicht aufgegeben, logischerweise nicht. Machen durch Højlund frühen Anschlusstreffer. 1-2 aus Uniteds Sicht, aber fast im Gegenzug bekommt Bayern einen Elfmeter. Handelfmeter nach Kopfball über Meccano. Ich glaube, im Rahmen der UEFA, recht strikten UEFA Auslegung bei Handelfmetern war es ein sehr klarer Elfmeter. Ob das generell an sich so sinnvoll ist, und aber das ist eine ewige Diskussion. Die, glaube ich, sollten wir uns sparen. Jedenfalls Harry Kane trifft zum 3:1. Und dann hatte man wieder das Gefühl, okay, United hatte hier nochmal kurz gezuckt, aber das war dann der gefühlt erneute Todesstoß. Danach dann auch so nach der 53. Minute bis zur 80. Minute hat Bayern das Spiel komplett kontrolliert. Hatte viele Chancen, hatte die nicht genutzt. Das waren jetzt nicht alles die ganz klaren Chancen. Ich hatte oft den Eindruck auch, manchmal hast du gemerkt, die spielen die Konter nicht schnell zu Ende. So ein bisschen Thema Spielkontrolle, Ball drauftreten. Manchmal hast du aber auch gemerkt, es war ein bisschen schlampig im 16er, der letzte Pass ist nicht gekommen und du bist aus einer 3-3 oder 2-3 oder 3-2 Situation, hast du nicht so richtig konsequent und gut zu Ende gespielt. Aber mit einer 2-Tore-Führung auch nachvollziehbar. 4 Wechsel waren dabei. Dann ist das alles irgendwo nachvollziehbar. Als man dann schon langsam dachte, das Spiel trudelt aus, trifft dann tatsächlich besagter Casemiro zum 2:3. Und wenn du als FC Bayern gegen Manchester United spielst und führst nur mit einem Tor und die Nachspielzeit läuft, dann kribbelt da natürlich was. Aber an diesem Abend nicht, weil Mathys Tel mit einer unfassbaren Energie in der Nachspielzeit wieder auf 2 Tore Vorsprung stellt. Ja, auch in einer fast paradoxen Situation, auch ein Konter, Überzahl für Bayern. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr richtig hin. Erst schießt, glaube ich, Müller an Pfosten, dann schießt Tel auf Müller. Der Ball bleibt aber immer noch da und nach einer weiteren Zirkulation Chipball von Kimmich auf Tel, der auf dem Oberschenkel abtropfen lässt und dann mit Wucht durch Unana durch ins Tor schießt. 4:2, Spiel war durch. In der allerletzten Minute hat Casemiro nochmal verkürzt. So, das war jetzt von mir schnell im Schnelldurchlauf. Was ist dir noch taktisch aufgefallen oder ansonsten, was wir da in der zweiten Halbzeit noch rauslesen können?
Also irgendwie wenig, weil ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, die Kontrolle im Mittelfeld und Zentrum war deutlich und das war auch aus meiner Sicht das Entscheidende. Und alles andere hat sich dann daraus entwickelt. Ich fand den taktischen Ansatz gut, Casemiro und Eriksen in diese Zweikämpfe zu verstricken und Musiala gerade zu nutzen, auch Kane so ein bisschen mehr tiefer zu nutzen. Und also die Schwachstellen von United wurden gut bespielt. Ja, dass dann irgendwie in der Schlussphase noch irgendwie Tore zustande kamen, klar, da war auch hier, dann Üper hat auch nicht immer so optimal verteidigt im eigenen Strafraum. Sei es, wie es sei. Also da ja, ne, muss man trotzdem sagen, im Grunde, und das habe ich auch von Manchester United, so YouTube-Kanälen und auch Journalisten gehört, die haben alle gemeint, also Bayern war eine Klasse besser.
Ja, ne, das ich glaube
auch. Da muss man jetzt auch einfach mal, weil auch wenn 4:3, und da könnte man sagen, ja, Bayern muss schon noch, natürlich noch stabiler stehen, das ist richtig, die müssen noch ein bisschen das besser souveräner wegverteidigen. Ja, aber insgesamt war trotzdem Bayern eine Klasse besser.
Ja, glaube ich, gehe ich so mit, könnten wir damit, dann machen wir damit auch einen Deckel auf das Spiel. Bleiben aber noch kurz in der Champions League. Ich nehme an, du hast nicht alle Spiele gesehen, das ist wahrscheinlich auch technisch und zeitlich gar nicht möglich, aber so einen gefühlten Überblick über die Champions League hast du doch. Ich habe mal geschaut vor dem Podcast, wenig überraschend ist bei den Wettanbietern Manchester City, der Topfavorit, ist klar, Titelverteidiger und einfach eine bärenstarke Mannschaft, wo es echt gut läuft seit Jahren. Und auf Platz 2 bei den Wettanbietern folgt schon der FC Bayern. Und danach, dahinter kommen dann so die weiteren üblichen Verdächtigen wie Real, Barcelona, Arsenal. Und dann kommt, glaube ich, schon, wenn sich jetzt niemand Paris noch und sagen, dann kommt schon eine kleine Lücke. Wie gut sind die Bayern im Vergleich zur europäischen Spitze? Und passt das aus deiner Sicht, dass Bayern da so, Manchester City, ich glaube, ist unstrittig, sind im Moment ganz oben. Aber ist es richtig, ja, dass Bayern dann schon danach kommt?
Oder ja, weil die anderen, noch, ja, also die europäische Konkurrenz ist nicht ganz so stark momentan. Mhm. Es gibt jetzt nicht so diese Übermannschaften. Also Real hat Benzema verloren und das Mittelfeld wurde jetzt umstrukturiert. Klar, die haben dann irgendwie mit Bellingham natürlich jetzt nochmal einen Topmann hinzugewonnen, aber das muss sich auch erst alles entwickeln. Und Arsenal finde ich noch stark. Die haben nochmal hinzugelegt, haben ja sich auch wirklich nochmal verstärkt mit Havertz und Co. und mit Declan Rice vor allem auch. Und deshalb sehe ich die noch als gute Mannschaft, ob die natürlich jetzt das aus der letzten Saison nochmal bestätigen können. Arteta ist ein starker Trainer, aber muss man immer nochmal schauen. Deshalb sehe ich Bayern so auf 2-3. Also weil einfach auch die international, es gibt viele gute Mannschaften, aber es gibt jetzt keine Übermannschaften, abgesehen von Manchester City.
Ja, ne, das ist wirklich gefühlt so vor 4-5 Jahren. Ich meine, manchmal verklärt man auch die Vergangenheit, vielleicht tun wir das hier jetzt auch, aber ich glaube es nicht, weil damals, als so Barcelona, Real und Bayern ihre Peaks hatten, so von 2013 bis 2018, das war schon eine andere Art von Dominanz, die aktuell eben nur Manchester City auf den Rasen bringt.
Ja.
Genau, das heißt, wir haben da ganz gute Aussichten. Schön, das freut mich zu hören. Eine Frage oder ein Schlüssel vielleicht auf dem Weg dorthin wird es sein, wie gut kriegt Tuchel seine Vision, seinen taktischen Plan umgesetzt? Wir hatten gerade schon so ein bisschen über das Zentrum geredet und Stabilität, die noch nicht so ganz da war, aber auch nicht ganz weg war. Ich meine, es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Mittlerweile auch an vielen Orten, auch bei uns, aber auch an anderen Orten thematisiert, dass diese Veränderung beim FC Bayern in taktischer Sicht, in spielstrategischer Sicht von Nagelsmann auf Tuchel größer ist, als manch einer vielleicht anfangs dachte. Nämlich Tuchel presst deutlich weniger aggressiv, weniger Angriffspressing, deutlich weniger Umschaltfußball. Er setzt deutlich mehr auf Kontrolle. Er will erstmal kein Gegentor kassieren. Das ist wirklich so ein bisschen, was Otto Rehhagel hat es vor 30 Jahren kontrollierte Offensive genannt, und ich habe spaßeshalber ihn die Tage mit Huub Stevens und José Mourinho verglichen. Soweit ist es, würde ich vielleicht nicht gehen, aber Tuchel will Spielkontrolle. Und wenn ich dann jetzt schaue, mal losgelöst von den einzelnen Spielen, es sind jetzt in dieser Saison 6 Spiele gespielt. Gegen Manchester United gab es jetzt 3 Gegentore und insgesamt in den ersten 6 Pflichtspielen 10 Gegentore. Das ist für eine Spitzenmannschaft generell viel und für eine Spitzenmannschaft, die auf Kontrolle und Stabilität setzen will, sehr viel. Vor allem, wenn wir das mit Tuchels Erfolgszeit in Chelsea auch vergleichen, wo er einfach keine Tore kassiert hat. Woran liegt's? Warum? Das kann ja nicht nur an dem fehlenden Palinja liegen, oder? Warum kriegen die es nicht hin, öfter zu 0 oder mal zu 1 zu spielen?
Ja, daran liegt es nicht unbedingt, aber ich finde auch die Abstimmung insgesamt im Mittelfeld und was wir auch vorhin hatten mit dem Thema Chaka, passt einfach nicht hundertprozentig zusammen. Also es fehlt manchmal punktuell so ein bisschen der Zugriff, und dadurch wird dann die Viererkette vielleicht etwas zu sehr gefordert. Also ja, das passiert einfach immer wieder, und ich glaube auch, weil einfach Tuchel nicht ganz so zufrieden war im Sommer und ja eigentlich so diesen einen Ankerspieler wollte, damit wollte er vielleicht auch dieses Thema etwas beheben. Ne, auf eine einfache Art und Weise. Ich habe einen, der quasi genau hinter den anderen abräumt. Wenn dann vorne gerade auf den Achterpositionen mal was nicht genau hinhaut, weil ihm es einfach noch nicht gelungen ist, dass die da alle so wirklich fast schon blind zusammenarbeiten. Und das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Und ja, Tore ist einer, der sehr auf Stabilität aus ist, aber es muss natürlich auch ordentlich umgesetzt werden. Ne? Und das ist ihm bisher noch nicht so ganz gelungen. Also der Impact von Tuchel als Trainer, der ist ja nicht ganz so riesig bislang.
Das ist doch ein Paradox, oder? Es sind jetzt immerhin 6 Monate und...
Ja, aber irgendwie, weiß nicht, also es könnte mehr sein.
Ich erwarte da auch keine Antwort, ne? Die können nicht einfach sein, weil wenn sie einfach wären, dann hätte er es selbst schon.
Ja, vor allem, ich meine, wir wissen auch nicht ganz genau, was dahinter passiert, passiert. Ne? Also ich meine, ja.
Aber nochmal anders provokant gefragt, kann es vielleicht auch sein, dass du diese Mannschaft im Kern einfach gar nicht auf so einer Spielweise umstellen kannst, weil halt diese, ich nenne es mal diese Generation Red Bull mit Leimer, mit Upamecano, die direkt von Red Bull kamen, Kimmich hat ja auch mal eine Red Bull-Jugend hinter sich oder eine Red Bull-Phase, die Jugend war in Stuttgart, Goretzka spielt ja auch wie ein Red Bull-Spieler, permanent Box-to-Box im Sprint, Sané ist auch eher so jemand, der enorm viel Energie auf den Rasen bringt, Thomas Müller ist ja auch jemand, der einfach immer schon 10 Jahre lang dominantes Angriffspressing jetzt gespielt hat. Vielleicht kriegst du denen gar nicht mehr beigebracht, lass den Gegner mal einen Ball und stell dich mal in die eigene Hälfte und lass die mal machen und tritt mal mit dem Fuß auf den Ball.
Ich finde vor allem den Ausdruck, er hat mal eine Red Bull-Phase, finde ich sehr interessant. Das ist wie so ein aggressiver 17-jähriger Teenager, der jetzt einmal seine Red Bull-Phase hat.
Gut, das passt manchmal auch zu ihm, ne?
Ja, was sag ich, fuck, ich hau jetzt, hämmer mir jetzt 7 Red Bull rein, bevor ich in den Club gehe, Alter.
Das erklärt auch perfekt, warum er nicht als Holding Six funktioniert, weißt du, weil er auch auf dem Spiel natürlich spielt wie in der Red Bull Phase, nämlich halt einfach permanent am Rennen ist, im Vollsprint und eben nicht dieses Abwarten.
Den kriegst du aber nicht unter Kontrolle.
Nee, ist so.
Der kann sich aber nicht abregen.
Ja, ist so. Wir haben es gelöst. Er ist in seiner Red Bull Phase in so einen großen Topf mit Red Bull gefallen und ist jetzt Obelix-mäßig.
Ah, wie Obelix.
Genau. Und deshalb kann er einfach nur Vollgas spielen und deshalb klappt es nicht mit der Holding Six. Nee, aber ne, also ich bin da sehr gespannt, was Tuchel hier vorhat. Das ist schon ein krasser Umbruch. Und das mit 4-5 Transfers wäre das schwierig. Aber ohne die entsprechenden Transfers, vor allem dann seinen Königstransfers, wird es natürlich nochmal schwieriger. Ich bin da sehr, also das bleibt ein Experiment mit offenem Ausgang.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir dann irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt drüber sprechen, wenn wir dann mehr wissen, weil einfach es aktuell noch schwierig ist und auch die frühe Saisonphase macht es mir noch schwer zu sagen, okay, das wird auf alle Fälle nichts mehr oder es wird vielleicht doch noch was, weißt du? Das ist
natürlich momentan. Nee, auch hier gilt, ne, wir sollten es nicht in Extremen denken und wie gesagt, man sieht schon einiges, dieses Spiel hier gegen Manchester United, wenn du es so nimmst, die Tore, die müssen, das sind alles keine zwingenden Tore, ne? Manchester United hat die, bei zwei von den Toren haben sie echt sogar gut kombiniert, fand ich, durch den Strafraum von Bayern. Aber so von Expected Goals her war das jetzt auch nicht herausragend von United, irgendwie 1, irgendwas. Das ist jetzt, und vor allem dann noch das letzte Tor, als es eh um nichts mehr ging. Das ist jetzt ja nicht so, dass da Manchester United große Spielakzente gesetzt hätte. Ne? Das hat schon gar nicht so schlecht geklappt. Und kann sein, dass wir hier bisher kleine Sample Size, einfach ein paar Mal zu oft der Ball ins Tor gefallen ist. Aber ja, bisher so richtig stabil wirkt es nicht. Ne? Irgendwie, wir bleiben ratlos zurück, Konstantin.
Ach Mensch, was machen wir da jetzt, Georg?
Ja, ach du, eine gewisse, ist ja auch
Wir sperren den Laden zu und fangen nochmal von vorne an. Wir löschen einfach das Game und starten nochmal neu.
Genau, nee, ja, aber passt doch so ein bisschen. Das heißt, welche Aufgaben geben wir Tuchel noch mit, um das ein bisschen zu lösen? Ich meine, wir haben es vorhin angesprochen, im Kader personelle Alternativen hast du nicht wirklich, mit denen du es lösen kannst. Es geht dann wirklich nur langsam mit zäher Fleißarbeit auf dem Trainingsplatz, Schritt für Schritt 5 Meter weiter hinten angreifen. Aber es bleibt ein gewisser Moonshot für Tuchel, dem FC Bayern die Stabilität beizubringen. Wir sind gespannt, ob es klappt. Ich würde sagen, machen wir damit einen Deckel drauf am Freitagabend. Konstantin, dir tausend Dank, dass du wieder da warst. Wir haben einen schönen Schnelldurchlauf durch die letzten 3 Wochen FC Bayern und einen kleinen Schlenker Richtung Bundesliga, Champions League und deutsche Nationalmannschaft geschlagen. Wenn euch das gefallen hat, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, geht in die Kurve, kurve.mirsanroth.de, kommentiert, wo wir Recht hatten, wo wir Unrecht hatten. Oder insbesondere in 3 Monaten könnt ihr dann wieder schauen, wo das Orakel von Egner hier ins Schwarze getroffen hat. Konstantin, tausend Dank und einen schönen Freitagabend, würde ich sagen.
Alles klar, dann vielen Dank nochmal und ich bin gerne wieder dabei gewesen und natürlich auch Grüße raus an alle Mirsanroth-User, Follower, Hörer und Leser und ja, dann schauen wir mal, was kommt. Aber deshalb ein paar Wochen können wir drüber sprechen, vielleicht gibt es ja eine nächste Bayern-Krise.
die kommt garantiert.
Die nächste Bayern-Krise kommt auf alle Fälle.
So ist es, dann sehen wir uns und hören uns wieder. Bis dahin, ciao.
Wir träumen von dir, unverwendet da.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.